Hallihallo, Hallöchen, willkommen zur 91. Folge, oder?
Ja.
91. Folge, tatsächlich, habe ich recht gehabt, der KulturpessimistInnen. Neben mir sitzt die Superjournalistin des Jahrtausends, Rebecca van der Weyden. Hallo.
Hallöchen, sind wir jetzt beim Sneakpot hier? Dann mache ich weiter. Am anderen Ende der Leitung sitzt ein kleiner Hund, der ungeahnte Superkräfte hat, wenn er sein Ohr aufstellt.
Ja, grüßi müsi.
Der Erik.
Und ich bin ein Zigarre rauchender Chefredakteur. Parker! Nein, falsches Universum, sorry.
Der Christopher,
grüß dir.
Ich will Superman.
Gib mir Superman auf die Eins. Normale Supermans auf die Eins.
Alle wollen Superman, wir liefern Superman heute.
Ist das wie bei Mauern?
Ma-o-am,
Superman. Das fruchtig-frechte Cowboy-Bomb. Superman.
Wie wohl Michael Cornsweat das Ma-o-am findet.
Du meinst David Cornsweat?
Entschuldigung, David. Man merkt, ich hatte die Wissensdatenbank noch nicht aufgeklappt.
David Cornschweiß.
Mike Cornsweat.
Ja, das ist der Evil Twin.
Keine Ahnung. Was auch immer. Der Cornsweat halt, mit dem lustigen Nachnamen.
Der Kornschweißmann.
Richtig. Der Kornschweißmann.
Wir kommen gleich zu ihm.
Ja. Und jetzt zu Feedbacky. Oder was
wollte ich? Ich darf nämlich vor Superman. Yeah. Wir haben nämlich auch super People unter unseren Hörenden. Und mehrfach erreichte uns die Nachricht nach der letzten
Episode. Dass ich recht hatte. Kam mehrfach
also, die Nachricht. Also, das war nicht die Nachricht.
Aber der Inhalt.
Aber vielleicht erinnert ihr euch an einen kleinen, ich will nicht sagen Konflikt, aber
niedergeschrien wurde
Disput, ich. Den es hier on air gab beim letzten Mal, zur Frage, ob nun Luthen als Fulcrum schon in Rebels aufgetaucht ist.
Und Becky, erinnere ich mich nochmal, was war da deine Meinung zu dem Thema?
Ich hatte da wenig Meinung zu. Meine Meinung war, ich erinnere mich doch nicht an so Kleinigkeiten.
Das ist jetzt eine Schutzbehauptung, die ich jetzt mal einfach so stehen lasse.
Das war so.
Erik, wie war denn deine Meinung dazu?
Oh, er grinst ja. So, man kann es sich nicht vorstellen.
Irgendwie habe ich da die Fakten verdreht, weil ich hatte halt gedacht, man sieht ihn ja nicht, man hört ihn nur und man sieht dieses Symbol. Mhm. Und da man das Symbol bei ihm auch in Andor gesehen hat, habe ich da scheinbar eine falsche Verknüpfung gemacht.
Und ich finde das wenigstens ehrlich, was Erik da macht, wenn du dich auf so eine Olaf-Scholz-Behauptung zurückziehst. Ich kann mich nicht erinnern.
Nee, ich kann mich erinnern, dass ich mich nicht erinnern konnte. Das ist ein Unterschied. Ja. Mhm. Also jetzt gerade kann ich mich erinnern, als ob ich mich an Kleinigkeiten aus Rebels erinnern würde.
Convenient.
Ich bin froh, dass mir die Namen einfallen. Dass es dir nicht erinnerlich war, sozusagen.
So. Also du könntest mich vor einen Untersuchungsausschuss bringen und ich könnte sagen, ich erinnere mich.
Ja, was hat ein Untersuchungsausschuss jetzt zu sagen?
Also genau, wir haben, ich nehme jetzt mal zwei der Zusendungen, die uns erreicht haben, beide auf Blue Sky. Einmal vom lieben Gregor, Ed Rutner, der schrieb, so, also keine Ahnung, die Folge war draußen und ungefähr 20 Minuten später gefühlt kam der Kommentar, sorry Leute, aber Luthen kommt in Rebels gar nicht vor. Fulcrum ist erst Ahsoka und dann Kallus.
Spoiler.
Danke aber für die feine neue Episode. Ich freue mich sehr, dass du dir so ein Sandwich gemacht hast und uns noch ein Lob hinterhergeschoben hast, Gregor.
Open Face Sandwich ist das, ne?
Und Ben needs Holiday auf Blue
Nach
Sky.
Der Folge auf jeden Fall.
Schrieb auch, höre gerade auch in eure Andor-Nachbesprechung stückweise rein. Mir ist eben aufgefallen, dass ihr bei Star Wars Rebels Fulcrum verwechselt habt. Es ist nicht Luthen gewesen, sondern der Rebellenspion Kallus, der ein Imperialer war und zum Ende entdeckt und durch Ezra und Co. befreit wurde. Wenn man Figuren sammelt, also er meint hier so Spielfiguren, wäre das bestimmt wieder aufgefallen. Kallus kommt nämlich jetzt bald von Hasbro raus. Das andere war aber, meine ich, korrekt, dass Ahsoka später auch als Fulcrum Kontakt zu den Rebellen und der Neuen Republik aufnahm.
Der Neuen Republika.
Bitte ist nicht wieder New Republic-Diskussion.
Wie bitte?
Ist das eigentlich Radio Tatooine, Ben?
Das weiß ich nicht, ich höre das nicht. Da sind mir immer die Folgen zu lang.
Ich weiß es auch nicht, ich weiß bloß, dass der Ben heißt. Welchen Nick der hat, weiß ich da auch nicht.
Benny's Holiday. Ich glaube nicht. Er wird nicht mit. Er erwähnt nichts zu. Dingens. Er hat 65 Follower und erwähnt nichts zu. Wie heißt der Podcast?
Radio Tatooine. Zu
Radio Tatooine in seiner.
Ja.
Bio, dann. Aber er ist ein großer Star Wars-Experte, wie er mit diesem Kommentar bewiesen hat. Mhm. Daher, Gregor, Ben, vielen Dank für eure freundliche Richtigstellung. Das dürfen natürlich auch alle anderen gerne machen. Also korrigiert uns regelmäßig. Christopher würde jetzt sagen, vor allem Erik und mich, aber.
Wenn ich einen Fehler machen würde, dann könnte man den auch korrigieren, aber. Ah ja, keine Fehler, das ist das Schöne dran.
Ah, ich bin gespannt. Du darfst gleich das Thema vorstellen und dann kommen die ganzen Superman-Fans unter den Steinen hervor und werden dir das um die Ohren.
Die Superman-Fans kommen unter den Steinen hervor.
Christian sitzt schon mit gespitzten Fingern vor der Tastatur.
Gespitzte Finger.
Vorhin gespitzte Drähte, jetzt gespitzte Finger. Alles ist gespitzt in dieser Folge. Ja, also vielen Dank für dieses Feedback, ihr Lieben. Es kommen in dieser Folge auch noch zwei Audiokommentare zu unserem Thema. Auch das freut uns natürlich. Also ihr dürft immer die letzte Folge kommentieren. Aber wir verraten ja jetzt auch immer am Ende jeder Episode, was in der nächsten besprochen wird. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr einen Audiokommentar zu dem neuen Thema beisteuert, den wir dann hier in die Diskussion mit einbauen können. Wir wissen ja, ihr schickt gerne Audiokommentare von unseren Jahresrückblicken und deshalb dürft ihr das gerne auch im Laufe des Jahres ab und zu mal machen. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn das noch häufiger wird, aber die zwei für heute sind auf jeden Fall schon mal erste Sahne. So viel erstmal von der Feedback-Frontlinie. Damit haken wir Star Wars ab und geben zurück zu Christopher.
Ja, Thema angespitzt. Jemand, der euch unangespitzt in den Boden hauen könnte, ist natürlich der Charakter, den wir heute ausführlich besprechen. Die Haare, sie sitzen, die Unterhose, sie ist rot, das Cape gebügelt und gewaschen. Wir reden heute über Superman und zwar den allerneuesten Superman-Film von dem neuen Mastermind hinterm DC Universe, James Gunn. Die angezogene Kanone. Gun, versteht.
Jammed Gun.
Johannes Kanone. Ein Superman, der quasi das komplette Negativ-Abziehbild ist von dem Superman, den wir, ich würde fast schon sagen, ertragen mussten die letzten Jahre.
Damit meinst du den Zack Snyder Superman?
Den Zack Snyder Superman, den er dann noch persönlich vor die Tür setzen musste. Es war wohl so, dass James Gunn an dem Tag, an dem er den Vertrag mit Warner Brothers abgeschlossen hatte, dass Warner Brothers irgendwo eigenmächtig verkündet hatte, dass Henry Cavill als Superman zurückkommt. Also hatte er tatsächlich die Aufgabe, Henry Cavill vor die Tür zu setzen. Sehr liebevoll, aber doch bestimmt. Und ich glaube,
ja,
wir müssen.
Henry Cavill hat ja da am wenigsten Schuld dran.
Er
was er vorgesetzt gekriegt hat.
Naja, das war irgendjemand, also James Gunn hat das erzählt, das war wohl irgendjemand innerhalb von Warner Brothers, der eigenmächtig jetzt mal Fakten schaffen wollte und hat sich gedacht, ja, was sie da oben besprechen, was mein Chef macht, ist mir doch egal. Ich mache jetzt hier einen Henry Cavill Superman. Aber ich glaube, er ist weich auf ein Bett von sehr viel Geld gefallen. Und ich hoffe, er konnte sich davon ein paar Warhammer-Figuren kaufen. Über Superman an sich muss man wahrscheinlich nicht mehr viel erzählen.
Naja, findest du?
Wie meinst du das? Also die Figur erklären, wer Superman ist?
Mach doch mal.
Superman?
Ja.
Superman ist ein Alien vom Planeten Krypton, das als kleines Baby von seinen Eltern in einer Rettungskapsel zur Erde geschickt wurde, weil Krypton einem absehbaren, aber nicht mehr aufhaltbaren Naturkatastrophe erlegen ist und ist als kleines Kind auf der Erde gelandet, nämlich in Kansas, wurde dort von Martha und, wie heißt sein Vater? Martha und
Pa wird er nur genannt in diesem Film.
Also wird von seinen Eltern, von seinen Adoptiveltern adoptiert und wächst dann als, sag ich mal, mehr oder weniger normaler Junge in Smallville auf, bis er dann, so ungefähr um sein 18. Lebensjahr von seiner Herkunft genauer erfährt. Er erfährt von seinen Eltern, die haben ihm eine Nachricht überlassen und wird dadurch zu Superman, zieht in die Metropole Metropolis, arbeitet dort als in, quasi in seiner falschen Identität als Clark Kent, als Journalist beim Daily Planet. Und in seiner Freizeit ist er halt Superman. Beziehungsweise vielleicht andersrum, in seiner Freizeit ist er Clark Kent, das ist ja halt immer die Frage.
Ja. Und er stammt aus schon richtig alten Comics, ne? Also den gibt's doch bestimmt schon fast 100 Jahre, Superman.
Nee, 100 Jahre?
So fast? Komm, wir gucken mal kurz nach, das interessiert mich jetzt.
Das müsste ja 1925 sein. Warte, Action Comics.
1938 ist der erste Superman-Comic erschienen. Ja, also 85 Jahre, aber...
Genau, Action Comics Nummer 1 vom Juni 1938, also genau jetzt im letzten Monat, erfunden von Jerry Siegel und Joe Shuster. Und ich würde sagen, ist mitunter einer der bekanntesten, also mit Spider-Man und Batman, eines der bekanntesten und ältesten Superhelden der Welt.
Und dementsprechend viele Filme gab es auch schon über ihn.
Genau. Es gab, wie viel mit Christopher Reeves? 4. Es gab davor noch eine, also quasi so eine ganz Classic Superman-Serie. Es gab die Smallville-Serie, die seine Jugend in Smallville beschreibt. Es gab den
Superman
Film,
Returns, über den wir nicht sprechen.
Genau, mit also the Superman Returns Problematic, The Problematic Superman.
Also nicht der Schauspieler des Supermans, sondern...
Nee, das war aber alle drumherum. Ja. Also Bryan Singer, Regie, Kevin Spacey spielt Lex Luthor. Ich weiß nicht, ob er den haben wir, glaube ich, uns auch geschenkt.
Ja.
Es gab natürlich die Snyder-Zack-Supermans, die wir alle kennen und mehr oder weniger schätzen. Es gab Superman und Lois im Arrowverse. Und bestimmt tausend Sachen, die ich... Ach, hier, My Adventure with Superman, ist das eine aktuelle Serie, die aus Sicht von Lois Lane erzählt wird. Und es gab bestimmt tausend noch andere Iterationen, die wir jetzt gar nicht kennen.
Ja. Sprich, ein großes Erbe, was hier angetreten wird.
Große Cape-Stapfen, in die man treten muss.
Und ich glaube, ein Film, an den auch viele Leute viele Erwartungen hatten vorher.
Ja.
Also DC natürlich vor allem die Erwartung, dass es ein Neustart fürs DC Universe sein soll mit James Gunn, der ja vorher quasi mit Guardians of the Galaxy gezeigt hat, was so sein Style eines Superheldenfilms oder Superheldenuniversums sein würde. Und ein Film, in dem auch Leute viele Erwartungen haben, die, wie soll ich sagen, Fans der Figur Superman sind. Und vielleicht nicht so zufrieden damit waren, wie Zack Snyder sie interpretiert hat in den letzten Jahren. Und das ist natürlich jetzt spannend zu gucken, wie diese Erfahrungen eingelöst wurden. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir machen am Anfang mal einmal wieder eine Runde, um mal so ein bisschen hier die Stage zu setten und zu gucken, wie der Film so bei uns angekommen ist. Und vielleicht kann man ja auch noch mit einfließen lassen, was so die eigenen Superman-Erwartungen vorher waren. Erik, willst du mal starten?
Ja, ich glaube, ich bin damit ziemlich entspannt an den Film rangegangen, wenn ich mir so den Diskurs angucke, weil ich diese ganzen, ich nenne es mal Ballast der Erwartungen oder der enttäuschten Erwartungen nicht so mit mir rumschleppe, sondern eben... Das war für mich auch das erste große Superman-Ding, was ich angeguckt habe, in Klammern, und die eine Serie, die ich zur Vorbereitung noch geguckt habe, Klammer zu. Mhm. Und ja, ich habe natürlich schon vieles davor gehört, so dass, was Christian ja immer so anbringt, ist dieses Thema mit von wegen, in erster Film, welches Grundlevel wird da gesetzt? Und ich finde, dafür wird ein gutes Grundlevel gesetzt, was Superman für eine Figur ist. Also ich finde, man merkt total, dass der das Herz am rechten Fleck hat. Ich finde, man merkt auch zum Teil so ein bisschen vielleicht eine Naivität oder einen zu positiven Blick auf Menschen und was sie so tun und was ihm dann auf die Füße fällt zum Teil. Und ja, und ich war sehr begeistert von dem Film. Also er ist bunt, er hat viele Farben, er traut sich eben auch Superman ein buntes, strahlendes, gesättigtes Kostüm anzuziehen und ihn nicht so in grau verschwinden zu lassen, wie ich über die Zack Snyder-Filme so gehört habe. Die habe ich ja auch nicht gesehen. Aber das ist ja so, glaube ich, so ein bisschen der Zynismus und das Grau in Grau ist ja, glaube ich, so da der größte Kritikpunkt da dran. Und ja, mir gefällt das sehr gut und ich finde auch, es ist ein ist ein guter Kontrapunkt zu diesen ganzen Dekonstruktionen, die da zuletzt unterwegs waren. Also wenn man zum Beispiel einen Homelander hernimmt, der ja so eine Dekonstruktion auf Superman ist, und jetzt kommt aber Superman und zeigt uns nochmal, ja, so ein optimistischer Strahlemann-Superheld kann auch noch in 2025 funktionieren. Das wäre mal so mein Einstiegsstatement. Mhm.
Christopher, wie war deine Ausgangssituation und wie bist du rausgegangen?
Also ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt vom Schneiders Sack gesehen habe. Ich glaube, ich habe alles bis auf, habe ich Justice League? Ich glaube, ich habe nur den...
Nee, Justice League ist auf deiner Not-to-Watch-List.
Nee, der Snyder Cut ist auf meiner Not-to-Watch-List. Ah. Ich glaube, original Justice League habe ich gesehen. Es verschwimmt auch alles und ist auch komplett... Also kann mir irgendjemand den Plot von diesem ganzen Film erzählen? Nee, kann man nicht. Es gab
nämlich... Martha,
ja, ja. Also das war das, was ich von Superman kannte. Ich habe... ein bisschen, also ich glaube, das meiste habe ich über Supergirl von dem Arrowverse Superman gesehen. Wir haben ja hier Superman und Lois noch nicht geschaut.
Aber Superman taucht ja auch in Supergirl selber.
Das habe ich gerade gesagt, genau.
Ab und zu auf. Ja, das war noch nicht ganz klar, wenn man es nicht geguckt hat, dass er da auftaucht.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Ja.
Ja, und ich bin sehr zufrieden mit dem Superman. Es muss jetzt vielleicht nicht jeder dieser Filme so kitschig sein. Aber ich glaube, um einmal durchzufeudeln, quasi einmal so die Palette zu resetten, so einmal quasi wie so beim Computer so Color Grading zu machen, glaube ich, ist das ganz gut, dass man dann sagt, okay, das ist hier die Grundstimmung, das ist quasi unsere Baseline, von der wir arbeiten, und es kann auch wieder ein bisschen düsterer werden, aber es ist jetzt nicht der Grundmodus, in dem wir hier arbeiten. Ich finde es extrem gut, dass wir nicht schon wieder eine Origin-Story bekommen haben, beziehungsweise die Origin-Story waren drei Sätze am Anfang, und ich finde, also der Anfang war extrem gut, das ist sofort Action, es wirft einen, also wie Superman dann auch reingeworfen wird, in den Film wird man auch reingeworfen. Es führt extrem viele Charaktere ein, was ich auch schön finde, dass man jetzt nicht so tut, als wäre Superman der erste Superheld der Geschichte, also nicht wie bei, keine Ahnung, Iron Man oder so, sondern dass man direkt sagt, okay, es gibt hier schon ganz viele andere Superhelden, das ist eine etablierte Welt und es fühlt sich so ein bisschen Lift-In an. Und das war ein schöner Schnellstart und ich finde das Casting super. David Cornsworth ist, glaube ich, also ich kannte den vorher noch nicht, der war wohl im Twister-Remake, hat er wohl
gespielt. Aber kleinere gespielt. Rolle.
Kleine genau. Rolle. Ich kannte natürlich Rachel Brosnahan.
Brosnahan
als Marvelous Miss Maisel. Ich kannte natürlich Nicholas Holt. Also,
der war, glaube ich, auch der größte Schauspieler.
Also der hat auch am meisten Geld bekommen, habe ich gehört.
Beteiligten.
Ja, ja. Alan Tudyk, ich finde es, also Casting ist extrem gut. Ich finde, sie auch, glaube ich, haben alle eine gute Chemie. Und wir hatten ja in Vorbereitung die Christopher Reeves Supermans gesehen. Und ich glaube, er ist jetzt am ehesten wieder so ein klassischer Christopher Reeves Superman, der auch als Clark Kent nicht so ein Playboy ist, wie es Henry Cavill war. Wo ja, also muss ich ja vorstellen, das war ja quasi, Henry Cavill hat ja eher Bruce Wayne als Clark Kent gespielt. Und irgendwie hier der, wie heißt denn der Fotograf?
Jimmy Olsen
war irgendwie so ein CIA-Agent dann auch noch. Also das war alles sehr zynisch und sehr, ja, und es ist düster und twisted. Und ich glaube, die haben sich hier The Boys angeschaut und sich gefragt, was denn jetzt der Unterschied zwischen der Satire und ihren eigenen Produkten ist. Und gedacht, nee, wir müssen jetzt wieder richtig rumdrehen. Und ich bin großer Fan von dem, was James Gunn macht. Wie gesagt, es muss jetzt nicht alles so super kitschig und so super winky, zwinky-zwonky sein. Aber für diesen Start war es genau das Richtige.
Ich kann gleich anschließen. Also wir haben ja, wie du schon gesagt hast, die ersten vier Supermans uns angeguckt in Vorbereitung. Die hatte ich auch tatsächlich vorher noch nie gesehen. Also Schneider-Zack-Superman war auch mein erster. Ich fand da den ersten ziemlich gut und den dritten ziemlich ein Quatsch von den alten. Aber ich habe, glaube ich, danach verstanden, was dieser Vibe an Superman ist, den die Fans von Superman so gut und wichtig finden. Und war jetzt schon auch sehr gespannt, wie James Gunn den einfängt. Und außerdem zur Vorbereitung habe ich noch mal die Superhero Unit von Christian und Arne gehört, in der Man of Steel besprochen wurde. Und fand da sehr spannend, dass Christian und Arne da darüber philosophiert haben, braucht die Figur Superman eigentlich überhaupt noch eine Einführung? Deshalb auch mein bisschen fieser Kommentar vorhin, mach doch mal eine Einführung zu Superman, weil ehrlich gesagt, ich glaube, er hat recht. Superman braucht eigentlich keine Einführung, denn es ist was, da muss sich niemand von uns drauf vorbereiten. Da kann ich dich auf den Präsentierteller setzen und du kannst aus dem FF eine Einführung zu Superman
runtergeben. Naja, ich habe es auch gerade jetzt nochmal gesehen. Also
ja, aber die Einführung, sie ist ja eben nicht im Film. So, und das ist ja, das hast du ja auch schon angesprochen, dieser geniale Crawl am Anfang, der einfach quasi die letzten 300 Jahre vorwegnimmt. Seit 30 Jahren ist Superman auf der Erde, seit 3 Jahren ist er als Superman aktiv, als dieser Film losgeht. Liebe ich. Ich war sofort on board, dass ich quasi nach 2 Minuten wusste, okay, und jetzt geht's einfach los und alle kennen Superman schon. Und wie wir dann später im Film feststellen, es gibt auch schon einige, die seine Identität mittlerweile wissen und so. Also so diese ganz typischen Origin-Stories-Filme, die wir eigentlich für jeden Superhelden immer am Anfang kriegen, den haben wir hier umschifft. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich.
Und wir haben ja viele Charaktere, die keine Origin-Story bekommen haben. Wir wissen nicht, woher kommt Guy Gardner oder Hawkgirl oder Mr. Terrific. Und ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo man das auch nicht mehr machen muss. Entweder die Leute wissen es oder die Leute können damit leben. Ich muss jetzt nicht sagen, aha, der Green Lantern, das ist mit den Ringen und der sucht sich den Ding aus und Guy Gardner ist der. Und es wird ja noch einen Green Lantern-Film geben. Aber ich glaube, wenn das jetzt nicht ein neu erfundener Superheld ist, der seit 5 Minuten in den Comics ist, dann muss man nicht mehr erklären, wo die herkommen. Entweder die Leute wissen es, die lesen sich's an oder you go with the flow.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es welche gibt, wo das noch Sinn macht. Und zum Beispiel, wenn wir auch ans alte DCEU denken, die Coming-of-Superhero-Story von Wonder Woman zum Beispiel fand ich fantastisch und würde ich jederzeit wieder so haben wollen. Aber für Superman finde ich es wirklich eindeutig. Der Film hat gezeigt, wir brauchen es nicht. Und um zu meinem finalen Fazit sozusagen zu kommen, ich bin sehr zufrieden rausgegangen. Es ist nicht der perfekte Film mit der perfekten Story und ich verstehe auch, wenn man da Kritik dran haben kann, aber es ist, glaube ich, ein Film, wo, wenn wir in 10 Jahren darüber sprechen, vor allem Vibe hängen bleiben wird und nicht, wo vielleicht kleine Plotholes in der Geschichte waren, sondern wir werden uns daran erinnern, was dieser Film für einen Vibe gesetzt hat und was dieser Superman und sein ihn umgebendes Ensemble für ein Setting uns gegeben haben. Und ich glaube, dafür war es genau der richtige Film. Und es könnte sogar sein, ich habe den jetzt schon ziemlich gut bewertet, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Film ist, der, je länger ich drüber nachdenke und je mehr Zeit vergeht, in meinem Kopf sogar noch besser wird als direkt nach dem Kino.
Ja.
Das vielleicht erstmal vorneweg. Wollen wir da gleich als erstes so ein bisschen reingehen in die Frage des Anfangs eines neuen Universums, den der Film uns liefert?
Ich hätte noch eine kleine kurze Frage, ob ihr da irgendeine Deutung habt, und zwar die 3. Die 3 ist ja nun mal sehr überbetont in dem Anfangs-Crawl. Habt ihr da irgendeine Interpretation?
Nö.
Für die ist einfach 3 Jahre, ist eine gute 3 Zahl. Monate, 3 Tage, 3 Stunden?
Ich glaube einfach, das ist eine Zahl, also die Zahl, wo sich die Abstände am meisten Sinn ergeben haben.
Ja.
Also sowas wie von 5 Millionen zu 500.000 zu 5.000 zu 500 zu, ihr wisst schon, wären halt die Abstände sehr groß. Und wahrscheinlich, ich würde vermuten, sie haben angefangen mit Superman ist ungefähr 35. Dann ist er wahrscheinlich.
Nee, 30.
Ja, ein bisschen älter als 30. 31.
Nee, er ist 30.
Na, er ist ja aber als Baby auf die Erde gekommen, da ist er ja nicht geboren. Wenn er jetzt seit 30 Jahren auf der Erde ist, muss er ja älter als 30 sein.
Wer ist denn David Cornfeist?
Auf jeden Fall ist er knapp über 30 und dann haben sie sich gedacht, okay, dann müssen wir mit der 3 gehen, weil dann auch die anderen Sachen passen. Ich glaube, so wird es gelaufen sein.
8. Juli 1993. 32.
Ich würde vermuten, Erik, du hast aber eine andere Theorie, wenn du das fragst.
Ich habe gar keine Theorie. Okay. Ich hatte bloß, mir ist es halt aufgefallen und habe gedacht, vielleicht habt ihr eine Idee. Das Einzige, was mir einfallen könnte, ist, dass wir ja oft so ein Triumvirat haben. Hier ja auch, also nicht so deutlich. In der Serie zum Beispiel My Adventures ist es kommt es deutlicher heraus mit Superman, Lois und Jimmy. Hier ist Jimmy ja eher eine kleinere Rolle. Aber ja, das vielleicht noch.
Ich glaube einfach 3 ist eine gute Zahl.
Sehr gut.
Ja, okay, dann kommen wir mal zu dem Anfang von dem Universum. Yes. Denn ich würde schon den Vergleich zu Iron Man ziehen, weil Iron Man immer noch für mich so der Staple ist. Wir setzen ein neues Universum auf und müssen das erstmal auf die Füße kriegen. Weil für mich der neue Superman-Film sich schon so ein bisschen anfühlt. Also ich habe zum Teil so das Gefühl, dass das vom Inhaltlichen her mehr so was ist, was in dem Superman 2 passieren könnte. Und den 1 haben sie halt geskippt irgendwie. Das hat auch viele, also zum einen so infrastrukturell, mit dem, dass da so Figuren reingesetzt werden, die schon so ganz klar Hinweise geben, okay, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann kommt dann vielleicht noch ein Film oder eine Serie. Also jetzt reden wir über die Justice Gang zum Beispiel, die da auftaucht. Oder reden wir über Supergirl, die da am Ende auftaucht, das, was ja auch der nächste Film ist. Und ja, auch ich finde auch zum Beispiel die Motivation von Lex Luthor, um mal ganz viele Fässer schon auf einmal aufzumachen, wäre vielleicht besser nachzuvollziehen gewesen, wenn wir schon Superman einen Film lang rumspringen hätten sehen und dann sozusagen beobachten hätten können, wie Lex Luthor das Ganze sozusagen aus der zweiten Reihe mitkriegt und immer mehr angepisst wird und dann sozusagen im zweiten Film seinen großen Masterplan rausfährt. Also für mich, um mal ein Bild zu bringen, für mich fühlt es sich so an, als würden sie versuchen, wieder das DCU im Vollsprint im ersten Film direkt auf die Bahn zu bringen, anstelle erstmal den ersten Fuß stabil hinzusetzen.
Ich glaube halt, also ich finde es gut, einen Iron-Man-Vergleich zu machen, weil wir gucken uns jetzt quasi an, wie neue Universen aufgesetzt werden. Ich glaube aber, man kann das nicht machen, ohne zu bedenken, was seitdem in der Popkultur passiert ist. Also dass das Genre Superheldenfilm, also um vielleicht mal aus meiner persönlichen Erfahrung zu erzählen, vor Iron Man haben mich Superhelden einen Scheiß interessiert. Ja, das war ein Genre, da habe ich Leute ausgelacht, wenn sie ins Kino gegangen sind, um sich sowas anzugucken. Und plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber so im Laufe der ersten Phase vom MCU bin ich so die klassische Person, die gefangen wurde von dem Genre Superheldenfilm, Superheldinnenfilm, die sich darin wohlgefühlt hat, die da mehr mitmachen und sehen wollte. Und die dann alle Höhen und Tiefen dieses Genres in den letzten 20 Jahren so mitgenommen hat. Nicht ganz 20, 17. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt jetzt anders. Also wir sind jetzt an einem Punkt in der Popkultur, wo der Superheldenfilm quasi einmal durchgespielt ist und eine größere Anzahl Leute eigentlich gerade keinen Bock mehr auf Superheldenfilme hat. Und so ein bisschen gelangweilt davon ist, was das Genre einem noch liefert. Also wo es so sehr typische Motive, sei es die finale Schlacht, sei es eine Origin-Story, sei es, keine Ahnung, der Superheld, in der eine Liebesbeziehung führt mit jemandem, den er schützen muss und deshalb darf der nichts von seiner Identität als Superheld wissen und so weiter. Also es gibt so viele Superhelden-Tropen, die wir einfach so oft gesehen haben, dass der Superheldenfilm jetzt an einem Punkt ist, wo er nicht mehr einführen muss, eine Welt, in der es Superhelden gibt, sondern wo er es schaffen muss, wenn er ein neues Universum startet, den Leuten wieder Bock auf Superhelden zu machen.
Ja.
Und deshalb, um den Faden zu schließen zu dem, was du gesagt hast, Erik, würde ich sagen, es ist die richtige Entscheidung, gleich mit, wie hast du gesagt, mit Vollsprint reinzugehen in das neue Universum. Weil nur damit kriegst du die Leute. Sonst sagen die, ach, schon wieder das, was wir 100-mal gesehen haben. Eine Origin-Story, schon wieder so ein Film, der uns alles erklären will. Dann muss ich da ja nicht weitergucken. Und dann war es das wieder mit dem DCEU. So, da musste jetzt jemand kommen, der es anders macht.
Also ich glaube kann auch, ich ja.
Da direkt noch, also ich würde da den Punkt, den glaube ich Lara auch bei Christian gemacht hat, noch mal sehen. Das ist ja, wir haben ja sozusagen so einen generationellen Zyklus irgendwie mit Superman-Filmen. Aber es gibt ja auch immer wieder einen generationellen Zyklus an Leuten, die davor noch nichts von Superman erfahren haben, oder?
Das glaube ich nicht.
Für die das der erste Superman-Film ist.
Das ja.
Da ist eben die Frage, müsste man vielleicht doch ein bisschen mehr über die Origin erzählen? Und ich bin der Meinung, ja, ein bisschen mehr hätte er schon erzählen müssen.
Ich bin, also muss ich leider so sagen, komplett der gegenteiligen Meinung. Also erstens, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der jetzt nicht quasi unterm Steiner gewohnt hat, unterm Stein gewohnt hat, noch nicht, also nicht weiß, wer Superman ist. Zumindest nicht osmotisch. Ich glaube, Becky, du hast vollkommen recht, wenn jetzt so ein ganz klassischer Origin-Story, also okay, Superman Origin Story. Das weiß man doch, kann ich dir den Film noch nacherzählen. Landet auf der Erde, er muss lernen, mit seinen Kräften umzugehen, er findet die Nachricht von seinen Eltern, er trifft Lois Lane, sie verlieben sich, kommen sie zusammen, es kommt irgendwie so ein Bösewicht, Lex Luthor wird zu Lex Luthor, auch wenn er am Anfang vielleicht gute Intentionen hat, da schlafen mir doch die Füße beim Schauen ein. und ich finde, genau dieser Vergleich mit Iron Man, du kannst doch jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir versuchen jetzt genau die gleiche Formel, die Marvel vor, wann war der erste Iron Man?
2008.
Vor mittlerweile fast 20 Jahren probiert hat. Du gehst auch nicht hin und sagst, okay, wir machen jetzt hier wieder einen Film mit dem singenden Cowboy in der Hauptfigur, weil das hat 1950 auch funktioniert. Also du musst doch mal was Neues machen. Und ich finde, das ist genau das Richtige. Und es ist halt auch das, was Warner Brothers bisher eben nicht konnte, mal was Neues machen, obwohl es eigentlich was sehr Altes ist. Das ist ja ein sehr klassischer Film. Aber es ist halt neu im Vergleich zu dem, was Warner Brothers davor gemacht hat oder was auch Marvel versucht hat. Und ich finde, wir müssen uns, glaube ich, generell davon lösen, dass jeder erste Superheldenfilm in einem Zyklus in Origin-Story sein muss. Weil man will doch auch mal so ein bisschen die Superhelden in Action sehen. Man will doch nicht immer nur sehen, wie sie gerade lernen zu laufen. Und ich gehe doch auch nicht hin und fange jeden Film über einen Gauner an, damit, dass ich sehe, wie er zum Gauner wird und wie er sein erstes Verbrechen begeht. Ich gehe doch hier nicht Ocean's 11 und sehe dabei, so wie Danny Ocean das erste Mal eine Bank ausraubt. Das machen wir doch auch nicht. Und ich finde, Superhelden sind als Charaktereigenschaft so etabliert, dass ich jeden 15-Jährigen fragen kann, wer ist Superman? Und die werden mir eine grobe Antwort geben können. Auch wenn die noch nie einen Superheldenfilm gesehen haben. Und ich glaube, wenn du immer noch versuchst, das Gleiche zu tun und sagst, ja, das hat damals bei Marvel auch funktioniert, dann kommen wir halt in so einen Schmuh, wie das DCU. DCU hat das ja versucht mit so einer klassischen Marvel-Formel, sind halt auf die Schnauze gefallen, weil sie halt versucht haben, genau die Filme zu machen, aber halt in doppelter Geschwindigkeit. Da muss man halt sagen, wir müssen halt ein paar Filme auslassen. Und ich finde das eigentlich einen guten Vergleich. Die haben quasi Superman 1 geschrieben, das Drehbuch, und dann weggeworfen und aber so getan, als hätte es den Film gegeben und dann Superman 2 geschrieben. Das macht doch, das macht dich doch viel neugieriger, was da noch kommt. Da hast du jetzt schon Guy Gardner gesehen, da hast du jetzt Hawkgirl gesehen, da hast du jetzt Supergirl schon mal gesehen. Da denkst du, auch geil, das sind so Figuren, da weiß ich jetzt gar nicht, was mit denen noch passieren kann. Ich habe aber schon gesehen, dass die ganz lustig sind. Und wenn jetzt hier da die Lantern-Serie kommt, dann schaue ich doch rein, obwohl ich noch nie was von Green Lantern gehört habe. Ich muss doch nicht verstehen über Green Lantern, dass er einen Ring trägt, der alles machen kann, sondern ich weiß, das ist ein lustiger Typ, der kann hier so komische Formen machen. Dann schaue ich mir doch so einen Lantern-Film mal an.
Ich würde sagen, bei Green Lantern sogar ganz besonders, weil der letzte Green Lantern-Film so schlecht war und alle den so für so ein richtig, also da ist, glaube ich, große Einigkeit, was für ein schlechter Superheldenfilm das war, dass du da ganz besonders es schaffen musst, diese Figur den Leuten erstmal wieder spannend zu machen. Ja. Und dann hier so ein bisschen einfach zu teasen in so einer Serie. Und ich glaube, er war ja auch, war er nicht in der Peacemaker-Serie auch schon kurz zu sehen?
Guy Gardner?
Ja.
Ja,
ich erinnere mich
sein.
Nicht mehr genau. Ja, ja. Aber also der wird jetzt halt quasi so nach und nach angeteasert und dann wird's losgehen, wenn seine Serie da ist. Und dann brauchst du da auch wieder die Origin nicht mehr.
Also ich glaube, wir sollten einfach den Leuten auch ein bisschen mehr zutrauen, dass wenn die nicht wissen, wer Superman ist, dann nicht beleidigt sind, sondern wissen, wie man Wikipedia aufmacht.
Naja, ich will ja auch nicht unbedingt einen Origin-Story-Film, der Cookie Cutter nach Origin-Story-Film Maßnahmen funktioniert, sondern man kann ja auch Sachen anders erzählen. Und da
hat er ja.
Erwarte ich auch von dem James Gunn, dass der das hinkriegt, sozusagen noch mehr Hintergrundwissen einem so beiläufig im Film unterzufüttern. Er macht das zum Teil so ein bisschen, aber mir ist es, wie gesagt, zu wenig für mich jetzt.
Hast du zufällig ein Beispiel, was du gerne, also irgendeine Sache, die du gerne mehr erzählt gehabt hättest im Subtext?
Also Was ja auch schon öfter diskutiert wurde, ist zum Beispiel diese Szene bei seinen Eltern, finde ich ein bisschen zu kurz und zu schnell abgehandelt mit dem Sinneswandel, der dann auch dahin kommt, sozusagen, mit denen. Okay, ich erfahre, was die echte Botschaft ist, also die zweite Hälfte, kommt dann in so eine Sinneskrise und die wird dann ganz schnell abgefrühstückt. Mit einem Gespräch, mit einem Satz von seinem Kent Dad wird das alles ausgeräumt. Also mir geht das zum Teil zu schnell drüber weg. Weil ich glaube eben, also ich bin auch der Meinung, dass der Film zu viele Fässer aufmacht. Und dann keins davon so richtig ordentlich durcherzählt. Sondern da wird hier mal was angedeutet und da mal was angedeutet, aber
Das findest du schlecht.
fokussier dich doch erstmal in dem ersten Film auf ein Thema.
Ich glaube, das ist das, das ist genau, das wäre ein ganz großer Fehler gewesen. Du musst.
Oh, so viel Konflikt hatten wir hier schon lange nicht mehr im
Ja, wir sind
Podcast.
noch gar nicht beim richtigen Konflikt sondern angekommen. Das ist der erste Film von einem neuen Universe. Das ist quasi, das ist ja jetzt nicht abschließend so, das ist der definitive Superman-Film und danach sind alle anderen Superman-Filme verboten. Sondern
Stell dir mal vor.
das ist wie so ein Buffet. Du nimmst dir was davon, du nimmst dir was davon und dann schaut man, okay, was wollen die Leute denn mehr sehen? Wollen die mehr von den Kents sehen? Okay, dann machen wir jetzt im nächsten Film ein bisschen mehr Kents. Aber ich wäre aus dem Film rausgegangen, wenn wir jetzt da wieder eine halbe Stunde in Kansas verbracht hätten, auf dieser Farm, also wieder dieser gleiche, ja, und mein Vater war so einfach, das war da super effektiv. Ich habe zu Becky gesagt, das ist jetzt hier der Onkel Ben-Moment. So aus großer Kraft für große Verantwortung.
Und er ist nicht gestorben danach.
Er ist nicht gestorben. Genau, also das ist. Ich habe das Gefühl, Erik, du willst quasi wieder eine klassische Erzählstruktur. Er landet in Kansas, er wächst dort auf, er kommt nach Metropolis, hat einen großen Kampf, zack, fertig. Oder was hättest du gerne gehabt?
Ich sag, okay, also ich greife jetzt schon mal vor.
Ja,
Das
gern.
Thema wird dann später noch mal deutlicher aufgemacht. Ich bin froh, dass ich vor dem Film My Adventures mit Superman die beiden Staffeln gesehen habe, weil die das genau machen. Die machen sozusagen den Superman ersten Film, den ich gerne gesehen hätte. Die erklären, wo kommt Superman her und was ist so das Zwischenspiel zwischen Clark Kent und Superman? Welche Identität ist jetzt eigentlich zutreffend? Ist es irgendwas dazwischen? Ist es Clark Kent? Ist es Superman? Wer ist die Maske? Wer nicht? Ich finde, das wird vieles
Superman trägt keine Maske.
behutsamer und besser in der Serie eingeführt. Vielleicht ist es auch. Vielleicht muss ein Film nicht alles machen, aber.
Aber dann ist das doch genau aufgegangen. Also andersrum jetzt halt, aber das Ziel, das übergreifende Ziel ist ja, dass DC will ja, dass du so viel wie möglich von deren Content konsumierst. Also wenn wir jetzt mal ganz rein marktökonomisch denken, dann
Was
will ich.
deine große
Was,
Stärke ist.
genau, ich bin weg, wenn man mich kennt, weiß man, meine oberste Priorität ist die Marktökonomie. Ist es doch, geht es nicht darum, dass du in Superman alles erzählt bekommst, sondern dann denkst du, der geil Superman, da will ich mehr drüber wissen. Ah, was gibt's denn hier? Ah, da gibt's eine Superman-Serie. Ah, dann schaue ich mir die doch mal an. Ah, da gibt's, keine Ahnung, irgendwann nochmal eine andere Serie oder vielleicht wird im Supergirl-Film noch mehr erzählt über diese ganze Superwelt. Also ich finde halt diesen Wunsch, nochmal so einen Grundkurs Superman in einem Film haben zu wollen. Der jetzt schon, also dieser Grundkurs Superman wurde in den letzten 10 Jahren schon öfters gegeben, dass man sagt, okay, jeder Superman-Film muss quasi isoliert für sich nochmal die gesamte Welt erklären und man ignoriert das Grundwissen, was die meisten Menschen, die diesen Film sehen werden, schon haben. Also man tut so, als wäre das der erste Superman-Film, der hier rausgekommen ist. Das ist doch langweilig, oder nicht?
Naja, das erwartet aber halt auch, dass die Leute sozusagen sich schon vieles angeguckt haben.
Ja, aber das ist
Und
doch
eben, wie
normal, das ist
gesagt, ich
doch.
komme ja auch aus einer Position, ich habe davor noch nichts gesehen,
Der ist doch kein, du
was
kannst noch
Superman
nie im
angeht.
Leben
Ich
einen
kann dir.
Superman-Film gesehen.
Nee, hat er doch gesagt. Die Serie war sein erstes.
Ich
Aber
kann dir
auch
grob
nicht die
sagen,
alten.
natürlich aus
Okay.
popkultureller Osmose, dass Superman so ein super starker Typ ist, der vom Konzept her total langweilig klingt, weil es keine Stakes gibt, weil er eigentlich alles besiegen kann und unbesiegbar ist und seine komischen Laseraugen hat und fliegen kann. Aber was und dass er da irgendwie als Persona Clark Kent rumrennt
Ja.
mit seiner Brille, wo ihn auch keiner erkennt, weil er hat ja eine Brille auf.
Das ist ja eine besondere Brille, haben wir auch im Film
gesehen. Was ich finde, wird gut im Film aufgegriffen. Ja. Das wird gut im Film aufgegriffen, dass es ironisch ist und eigentlich nicht funktionieren kann. Aber ja, dieses ganze Hintergrundding, dafür habe ich wirklich erst die Serie gebraucht. Und das wird im Film halt so ein bisschen drüber hinweggejadert.
Aber hättest du da nicht verstanden, worum der Film geht, wenn du das nicht gewusst hättest?
Ich weiß es ja nicht. Ich kann jetzt ja nicht das Wissen, was ich aus der Serie mitgenommen habe, wieder zum Schauen aus meinem Kopf rausnehmen, sozusagen.
Also ich will jetzt den Punkt auch nicht zu breit treten, aber...
Vor allem, weil ihr euch nicht einigen werdet.
Genau,
wir können das ja auch hinnehmen.
Ich will noch mal kurz iterieren. Ich finde nicht, dass jeder Film so tun muss, als hätte es noch nie einen anderen Film gegeben.
Ah, das war wirklich kurz. Entschuldigung, ich war noch nicht so weit, die Überleitung zu machen. Sehr gut. Jetzt habe ich hier Quatsch gemacht. Vielleicht gehen wir dann gleich einmal rüber zu der Figur Superman und der großen, wie soll ich sagen, Identitätsfrage, vor die sie gestellt wird in diesem Film. Weil das ja auch was ist, wo Superman-Kenner wie Christian Steiner, der noch oft erwähnt werden wird in dieser Episode hier, immer sagen, das ist was, was viele aus dem Zack Snyder-Universe nicht verstanden haben, sozusagen. Also was ist Superman eigentlich für ein Typ und was macht ihn aus? Und Erik, du hast ja gerade schon zum Beispiel einen sehr guten Punkt gemacht, ne? Diese ganze Geschichte klingt erstmal, als wäre das der langweiligste Film aller Zeiten hinterher, weil wir haben einen Superhelden, der kann eigentlich alles, wenn nicht gerade Kryptonit in der Nähe liegt und ist super stark und dann ist er auch noch überzeugter Amerikaner. Und
tatsächlich in dem Film ja nicht.
Genau, tatsächlich in diesem Film nicht so sehr. Also es klingt erstmal wie ein sehr unspannender Superheld, würde ich jetzt mal so sagen, vom Konzept. Da kann ich mir spannendere vorstellen. Aber ich fand tatsächlich sehr gut, wie in diesem Film jetzt mit der ganzen Identitätsfrage umgegangen wurde. Also ja, Erik, ich stimme dir zu, der Umschwung am Ende war relativ schnell, dass er dann doch wusste, wie er mit seiner großen Frage umgehen soll. Aber ich hatte natürlich aus meiner Erfahrung aus anderen Superheldenfilmen große Sorgen, dass der Film anders damit umgehen würde. Und wenn man James Gunns Interviews glaubt, hatten auch viele andere Leute diese Sorge. Nämlich, dass, also es geht ja um die Botschaft von seinen Eltern, von der plötzlich der zweite Teil auftaucht, der klar macht, seine Eltern haben ihn nicht in guter Intention auf die Erde geschickt, sondern weil er dort regieren sollte. Und dass natürlich auch es hätte passieren können, dass am Ende rauskommt, das war jetzt ein Fake, diese Botschaft. Und eigentlich haben seine Eltern ihn doch in gutem Sinne geschickt. So, und dass dieser Fake-Out nicht genommen wurde, das hat mich sehr zufrieden gemacht, weil das ja eine sehr viel spannendere Facette in diese vielleicht ein bisschen zu glatte Superman-Figur reinbringt, die wir in den letzten Jahren so hatten.
Ja, finde ich auch gut. Also ich finde gut an dem Thema verhandelt das Thema Nature versus Nurture mal wieder. Mhm. Und eben, was bestimmt dich mehr? Die Erziehung, die du erhalten hast, die Superman eben bei den Kents erhalten hat, oder das, was dir sozusagen in dem Fall wirklich kosmisch mitgegeben wird. Und ja, finde ich, wie gesagt, gut verhandelt. Erzählt eben, ja, die Erziehung ist eigentlich wichtiger als das, was dir mitgegeben wird, oder du kannst dich auch dem entgegenstellen, was dir mitgegeben wird. Du musst das nicht als Gott gegeben hinnehmen oder kosmisches Karma oder sonst irgendwas, sondern du kannst dich einfach sagen, ich bin mein eigenes Wesen, ich habe meinen eigenen Willen, ich habe meinen eigenen Weg, den ich gehen kann und meine eigene Entscheidung, die ich treffen kann.
Und das macht der Film ja dann noch ein bisschen mehr auf die Fresse, dieses ganze Thema, weil es ja, ihr wisst ja, wir spoilern hier, ne? Weil es ja einen Klon gibt von Superman, also eine Figur, die aus seinen Genen erzeugt wurde. Und immer,
aber
wenn man.
Du springst jetzt schon, ich würde gerne noch was dazu gesagt.
Zur Identitätsfrage?
Ja.
Ja, das will ich auch gerade.
Okay, cool, gut.
Und immer wenn man eine Klongeschichte hat, kann man daran natürlich Nature Nurture perfekt par excellence erzählen. Das heißt, wir haben hier einen zweiten Superman, der Ultraman heißt, und der halt das Gegenteil von Superman ist. So, also ja, er ist auch sehr stark und er kann alle seine Moves und so weiter. Aber ich glaube, Lex Luthor sagt einmal wörtlich sowas wie, er ist halt auch dumm wie Brot.
Nee, er kann die Moves ja nicht. Also er hat nur Kommandos
eintritt. Ja, genau. Aber also er kann sie umsetzen, körperlich. Ja, so, genau. Ne?
Er ist quasi physisch auf einem Level wie mit Superman. Genau.
Und da könnte man jetzt natürlich...
Mir kam gerade ein Vergleich, den ich raushauen muss. Lex Luthor ist in dem Film wie Picard auf der Brücke, der dann sagt, Evasive Maneuvers, Maneuver genau. Delta Alpha und so weiter.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine bewusste Sache ist, die James Gunn da antriggern wollte in unseren Köpfen. Und auf jeden Fall finde ich das halt, es ist ein bisschen sehr auf die Fresse vielleicht zu sagen, wir verhandeln Supermans Identität in diesem Film mit einer Nature-Nurture-Geschichte, dann bringen wir noch einen Klon ein, an dem wir das nochmal ein bisschen plastischer machen können. Und ich habe ehrlich gesagt zwischendurch kurz gedacht, James Gunn würde jetzt den Move machen, als sie unten im Schacht liegen, dass Superman abstürzt und Ultraman der neue Superman wird. Aber es ist nicht passiert. Also finde ich, ist schon sehr, sehr platt irgendwie. Das hat auch noch mit drauf zu tun. Aber unterstützt natürlich das Thema, dass Identität eine große Rolle spielt in diesem Film.
Ja, also ich würde weniger, also ich, wenn Erik jetzt Nature Nurture sagt, muss ich natürlich marxistisch mit den materiellen Umständen herkommen, die unter denen Superman aufgewachsen ist, Batman auch. Ich finde, es zeigt sehr deutlich, dass es weniger darum geht, dass Superman super stark ist und Superkräfte hat. Also seine Herkunft, die ihm ja diese Gene quasi eingebracht hat, ist gar nicht so wichtig dafür, dass er ein Superheld wird, sondern es ist quasi seine Erziehung gewesen, sein Upbringing. Und es gibt ja diese eine Dialog, den er mit seinem Vater hat, wo er sagt, dass du das aus dieser Story rausgezogen hast. Dass du jetzt hier die Menschheit beschützen musst und dieser Superheld werden musst, das sagt ja viel mehr über dich als über deine Eltern. Weil die Eltern haben ja der nicht Bestimmtes aufgegeben. Also das ist ja abgeschnitten worden. Und dass du dir aber das rausinterpretierst, dass man hätte auch rausinterpretieren können, ich werde jetzt hier der Beste. Also das ist ja auch im Grunde so eine Umkehr von dem Zack Snyder Superman, wo es ja darum ging, ich bin hier ein Gott und was bin ich als Gott den Menschen schuldig und Es ist ja so ein Superheld ist, der so ganz unter seiner Identität gelitten hat und ich bin so super stark und was mache ich jetzt mit meinen Kräften? Und dieser Superman sagt, naja, was mache ich mit den Kräften? Ich rette halt das Eichhörnchen. Ne, ist das doch klar. Das ist doch oft, also für Superman ist es ja, also für diesen Superman ist es ja offensichtlich, dass man diese Kräfte dazu einsetzen muss, das Beste rauszuholen, und zwar für alle Menschen. Und das ist ja dann auch einer dieser großen Konfliktpunkte, dass er halt sagt, na, es ist ja offensichtlich, dass wenn ich einen Krieg verhindern kann, das ist ja einer der ganz großen Themen in dem Film, dass ich mich dazwischen stellen muss. Ich habe diese Fähigkeit dazu, dann muss ich mich, das ist doch, was jeder Mensch tun würde. Und dass er quasi, dass die anderen Menschen sagen, das ist aber nicht, was jeder Mensch tun würde, das ist ja quasi, was ihn dann zu einem Superhelden macht, dass er menschlicher ist als die Menschen.
Ja, finde ich auch schön irgendwie, dass er sich nicht in so einem utilitaristischen Ding irgendwie dann irgendwann vergeht und sagt, ja, mein Ziel ist ja die Menschheit und wenn dann ein Mensch oder ein Wesen, das ist so eine Mikroebene, die kann ich dann nicht beachten, sondern er eben auch auf die Mikroebene geht. Er schafft sozusagen das Trolley-Problem, beide Seiten zu lösen. Ja,
ja, weil er
schafft eben ist. Noch die einzelnen Casualties rauszuziehen, weil er so stark ist.
Es ist ja auch, sie haben ja ein großes Ding gemacht darüber, dass im finalen Kampf Metropolis hier evakuiert wird und Superman sozusagen noch das letzte Auto aus Metropolis rausfahren lässt, weil das ja immer einer der großen Kritikpunkte bei Zack Snyder waren, dass ja die Hochhäuser zerstört werden mit den Menschen drin. Und dass halt James Gunn sagt, ja, ich würde gerne auch die Hochhäuser zerstören, aber ich lasse halt vorher alle rausfahren. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das nicht so ein super zynischer, kalter, ja, da, also wenn Superhelden kämpfen, wenn Götter kämpfen, dann müssen halt die Menschen sterben, also so eine griechische Tragödie draus machen, sondern nein, das ist ein, wir sind in einem Comicfilm und da kann man halt die Stadt auch vorher evakuieren. Das ist, wir schreiben die Geschichte, wir können das so machen. Und ich sage, ja, das ist dann halt so, ne? Das ist ja völlig unrealistisch, wenn die dann vorher rausfahren können. Und ich glaube, dieses so ein bisschen zu kitschige, also dass er halt wirklich das letzte Auto rausnimmt, dass er das Eichhörnchen rettet, dass er auch wirklich versucht, auch noch das Monster, ja, das hätten wir in den Zoo packen können. Aber das ist doch das, was Comics ausmacht, dass man halt sagt, wir schreiben hier eine Geschichte und wir können machen, was wir wollen. Und wenn wir halt wollen, dass niemand stirbt, dann stirbt halt auch niemand.
Nichtsdestotrotz, wenn das jetzt 5 Filme lang nach immer wieder passieren würde, dann werden wir genervt sein. Und da muss James Gunn aufpassen,
glaube ich. Das tut er auch. Wenn man sich anschaut, was danach kommt, das können wir vielleicht am Schluss noch machen.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht nur alle Superman 1, 2, 3, 4.
Aber ich würde auch erstmal bei dem Thema
unbedingt
bleiben wollen.
Ja, total.
Denn für mich ist das einer der Knackpunkte, der nicht in die Kritik am Film an sich ist, sondern vielleicht eine Kritik auf der Story-Ebene an dem Handeln von einer Figur und von Figuren. Denn wir kriegen ja nun mal im Film etabliert, dass Superman nur den ersten Teil der Story, der Botschaft kennt. Und das kriegt ja auch Lex Luthor mit, dass da der zweite Teil der Botschaft kaputt ist. Und nur seine tolle Ingenieurin kann das ja durch ihre Superkräfte sozusagen wiederherstellen.
Ja.
Aber trotzdem spielt er es ja dann so, als würde Superman die Botschaft die ganze Zeit wissen.
Ja.
Oder als wäre das jetzt der super Twist. Aber eigentlich, Superman kann ja nicht nach dem Handeln, nachdem er geschickt wurde, aus Lex Luthors Sicht, was er gar nicht davor wusste. Also der Lex hat da schon auch so seine Biases.
Ja, na klar, der macht das ja deshalb. Der macht das ja extra, um Superman zu diskreditieren. Denn das ist ja sozusagen der letzte Twist zu Lex Luthor, den wir am Ende kriegen, dass es ihm nicht mal wirklich darum ging, König dieses neuen Landes zu werden, sondern dass es ihm eigentlich darum geht, dass er es unfair findet, dass ein Alien auf die Erde kommt, was Sachen kann, die er nicht lernen kann. Weil er glaubt, er ist der Mensch, der am meisten lernen kann, wenn er sich nur genug anstrengt.
Nee, er ist der Mensch, der glaubt, er hat das Recht dazu.
Genau, er glaubt, er hat das Recht dazu. Und dass jetzt Superman da ist, stört ihn so sehr, dass er so eine, ich nenne es jetzt mal Schmutzkampagne, fährt, wo er ihm auch unterstellt, diese Botschaft schon gekannt zu haben, auch wenn er genau weiß, dass er die nicht gekannt hat. Also die Tatsache, dass die Botschaft echt ist, aber Superman sie nicht gekannt hat, ändert für mich nichts daran, dass Lex Luthor das halt aus totaler Überzeugung genauso handhabt, dass er sich entscheidet, ich erzähle allen, der hat die schon gekannt, weil damit kann ich ihn diskreditieren. Jetzt fangen die Leute, das finde ich geht übrigens auch ein bisschen zu schnell, dass die Menschen, die bis eben noch große Fans von Superman waren, mit einem Schlag glauben, bei allem, was er in den letzten 3 Jahren für sie getan hat, dass er eigentlich da ist, um zu regieren wegen dieser einen Botschaft.
Aber so funktioniert das doch. Also viele sagen ja auch, das ist so ein bisschen auch die Verarbeitung von James Gunn eigener Geschichte. Also es gab ja diese Geschichte, dass irgendwelche Tweets von ihm ausgegraben wurden, die ja auch echt waren und weswegen er dann kurzzeitig von Marvel gefeuert wurde und er erzählt in den Interviews sehr viel darüber, also was das für ein schlimmer Moment war, wo er gedacht hat, er muss jetzt quasi von seinem Ersparten leben und sich schon ausgerechnet hat, wie viel er jetzt pro Monat nur noch ausgeben darf, damit das ihm bis zum Ende seines Lebens reicht. Und das war ja in dem Moment auch so, dass sehr schnell sich sehr viele Leute gegen ihn gewandt haben. Und das ist ja, also natürlich überspitzt, ist immer noch ein Comicbuchfilm, aber wie ja so ein Shitstorm funktioniert. Und es gibt halt Shitstorm, und es ist ja auch ein Shitstorm, wo es tatsächlich so ist, dass es ja berechtigt ist, wenn Superman diese Geschichte gekannt hätte und danach agiert hätte, was man ja als jemand, der das nicht kennt, annehmen muss in dem Moment. Und da wäre man natürlich, also ich glaube, das zeigt halt diese fragile Natur der Beziehung zwischen dem Superheld und der Bevölkerung an sich, dass man halt immer sagen muss, naja, du bist halt super stark und wir haben halt das Glück, dass du diese Stärke zu unserem Vorteil einsetzt, aber was ist, wenn du dich umentscheidest? Und das ist ja das, was versucht wurde, von Zack Snyder immer zu erzählen, aber hier halt, glaube ich, viel effektiver gemacht wurde, diese Angst, die dann auch entstehen kann.
Ja, Und ich finde es halt trotzdem auf wackeligen Beinen insgesamt. Lex Luthors Plan. Also, er hat ja sozusagen darauf gepocht, dass da irgendwas in der Botschaft hinten drin ist, die er benutzen kann.
Nee, hat er nicht.
Wäre das nicht gewesen, also er baut ja schon die ganze Zeit zum Beispiel mit diesem Fake-Konflikt da, diesen Fake-Kriegskonflikt, wo er dann sagt, ah, Superman mischt sich da ein, was soll das? Und dann später kann er sagen, ah, seht ihr, ich hab's euch ja gesagt.
Ja,
deswegen
aber
mischt sich da Superman
ja
ein, Plan. Weil er das...
Also Lex Luthor bricht ja da nicht ein, weil er weiß, dass es dort noch eine geheime Botschaft gibt, sondern er wollte halt irgendwas finden und wenn es halt, halt nichts gegeben hätte, hätte er sich irgendwas zusammengeschustert.
Dann hätte er vielleicht diese Botschaft gefaked,
genau,
oder so.
Er hat ja gesagt, also das hatte er ja gar nicht vor. Also, der Präsident sagte mir, ja, das war ein genialer Schachzug, diese Botschaft zu faken. Also ich wusste gar nicht, dass sie dort ist. Das war aber pures Glück. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich halt was anderes gemacht. Aber das ist halt der Gag daran, dass man ja dann auch als Zuschauer glaubt, naja, das ist ja gefaked. Und dann der Film einem ja wirklich versucht, wirklich deutlich zu machen. Also es wird ja dreimal gesagt, nein, nein, das ist wirklich echt. Also glaub mir bitte wirklich. Es gibt ja bis heute Leute, die glauben, das ist nicht echt.
James Gunn wird in jedem zweiten Interview gefragt und ist ein bisschen genervt davon.
Und ich glaube, das ist der große Twist, dass es tatsächlich Sachen in der eigenen Vergangenheit geben kann. Ich glaube, das ist halt diese Traumaverarbeitung von James Gunn, dass es tatsächlich Sachen in der eigenen Vergangenheit geben kann, die nicht so geil sind, aber die einen halt nicht als Menschen definieren sollen. Ich glaube, das ist das, was er damit sagen möchte.
Jo.
Ja.
Okay. Wollen wir mal noch ein bisschen genereller zu James Gunn
gerne
reden?
Ja.
Denn für mich ist so ein bisschen die Frage Form und Funktion. Mhm. Also die Form eines James Gunn-Films und die Funktion einer Superman-Story.
Elaboriere.
Und mein Punkt ist so ein bisschen, dass James Gunn ja in den letzten Filmen immer gezeigt hat, wo er brillieren kann, sind Underdog-Stories. Guardians of the Galaxy, auch hier der The Suicide Squad.
Ja.
Das sind alles mehr oder weniger Underdog-Stories. Und ich habe das Gefühl, er hat sich da so ein bisschen auf ein Schema festgelegt und versucht, das jetzt auch auf diesen Superman-Film überzubügeln. Das Problem ist aber, dass Superman als Protagonist nun mal das polare Gegenteil von dem Underdog ist.
Findest du?
Ja.
Ja, schon. Finde ich auch. Clark Kent vielleicht nicht,
siehe aber... Siehe die Punkte, warum Superman eigentlich ein total langweiliger Held ist, weil er alles kann.
Ja, aber er kann alles.
Er ist sozusagen der Overdog.
Also, wenn du mir den Zack Snyder Superman vorlegen würdest, dann würde ich sagen, das ist klassisch kein Underdog. Das ist niemand, der sich unterordnet. Aber Superman wird ja dadurch zum Underdog, dass er sich seiner eigenen Moral und seinen eigenen Prinzipien unterordnet.
Ich würde nicht sagen, dass das ein Underdog definiert. Sondern ein Underdog ist jemand, der nur durch Glück die Chance hat, groß zu werden.
Durch und Glück.
Nicht destiniert war, groß zu werden, sozusagen. Und Superman ist die also das Beispiel für jemanden, der musste das machen. Er hätte auch böse werden können mit den Kräften, aber er musste eine große Rolle einnehmen, als er auf die Erde kam mit diesen Kräften.
Aber dann würde ich Underdog-Story anders definieren. Er stellt sich ja gegen Lex Luthor, der sehr, sehr reich ist, sehr viele Ressourcen hat. Er stellt sich gegen die gesamte amerikanische Regierung und mit seinem Eingreifen in diesen Konflikt auch gegen weite Teile der Weltöffentlichkeit.
Ja, aber ich glaube, du meinst ganz was anderes als Erik und ich mit Underdog.
Ja, das habe ich ja gesagt. Da habe ich eine andere Definition.
Ja.
Also es geht ja darum, dass er nicht sich hinstellt und sagt, ich bin hier euer Gott und ich entscheide das jetzt und was wollt ihr denn gegen mich machen? Sondern er stellt sich ja der Polizei, er wird verhaftet, er lässt sich einsperren, weil er sagt, ich will nicht quasi mich über alle anderen stellen, sondern ich bin auch fehlbar und wenn die mich jetzt verhaften und verhören wollen, dann könnt ihr das gerne tun. Er wusste ja natürlich nicht, dass er dann von Lex Luthor dann in so ein Kryptonit-Gefängnis eingesperrt wird. Und ist er dann in dem Moment der Underdog, weil er dann sich wirklich ausliefert.
Aber das ist nicht, was James Gunn Underdog-Stories bisher ausgezeichnet
okay.
hat, sondern da zeichnet aus, dass das Leute sind, die plötzlich durch irgendeinen Umstand in ihrem Leben special wurden, ohne dass sie so aufgewachsen sind.
Okay, aber was ist jetzt das Problem daran, wenn das jetzt keine Underdog-Story ist?
Ich finde, man merkt ja auch in Versatzstücken, also er will dann wieder in seine Underdog-Story-Stränge reingehen und deswegen ist mein Eindruck, bringt er ja die Justice Gang rein. Deswegen verbringen wir einen großen Teil im Film auch mit der Justice Gang, mit Mr., wie heißt er nochmal, Mr. Terrific und so weiter, weil er da sozusagen seine Werkzeuge benutzen kann, die er über die letzten Jahre so lieb geworden hat. Und das funktioniert auch für mich super, der Teil
ja.
im Film. Aber deswegen würde ich unterm Strich nochmal fragen, also James Gunn im DCEU kann super funktionieren als Lenker, aber vielleicht ist Superman gerade der Stoff, der konträr zu so seiner Grundausrichtung ist und wäre vielleicht besser gewesen, ihn diesen einen Film nicht machen zu lassen. Ich glaube, es gab ja auch sogar Interviews am Anfang, wo er selber gesagt hat, nee, Superman kann ich mir nicht vorstellen zu machen. Also wie soll das funktionieren, dass ich einen Superman-Film mache?
Und dann hat er ja erstmal wann hat er das gesagt? Als er schon angeheuert hat bei DC oder wann hat er das gesagt?
Ich glaube, als er angeheuert hat, ja.
Als Chef,
Bevor er dann der Suicide Squad gemacht hat.
Ach, bevor er Suicide Squad gemacht hat. Ja, das ist ja wirklich Urschleim. Also er hat in einem Interview gesagt, als er dann Chef von DC Studios wurde, da war schon klar, dass er auf jeden Fall einen Superman-Film machen will. Das war quasi der Teil des Vertrages, dass der erste Film, den er selber umsetzt, Superman-Film ist. Und ich glaube nicht, dass das nicht funktioniert. Also ich finde, was wäre das denn für ein Film, wenn Superman auch nicht mal am Boden wäre?
Darum geht es ja nicht, dass er am Boden ist.
Ja, da versteh ich das Eric Problem.
Erik findet nicht. Zum Beispiel, dass zu viel Justice Gang in diesem Film ist, was Superman die Streitkraft nimmt, weil er, also Eriks Theorie, James Gunn so gerne Underdog-Stories erzählt und sich deshalb eigentlich mehr für die Justice Gang interessiert als für Superman.
Finde ich nicht. Ich finde es einfach einen guten Storystrang, dass mal Superman von Lois Lane und anderen gerettet werden muss. Also
ja, aber über Lois müssen wir noch gesondert sprechen gleich.
Naja, aber das ist jetzt Teil dieser Justice Gang.
Gerettet werden ist nicht gleich Underdog, Christopher. Darum geht es
gerade nicht. Da sind wir ja auch drüber hinaus. Ich sage ja auch gar nicht, dass es ein Underdog ist.
Ja, aber Erik will doch mit uns darüber reden, dass er findet, es ist James Gunn erzählt eigentlich Underdog-Geschichten.
Ja, und das macht er auch in dem Film eben wieder. Er stellt Superman dann so ein bisschen aufs Nebengleis, um sich auf die Underdogs zu konzentrieren. Und das, wie gesagt, den Teil der Story finde ich auch am besten irgendwie gemacht, aber es ist eben dann nicht mehr Superman, sondern
also,
wenn das macht mir mehr Appetit darauf zu sehen, okay, was kann James Gunn mit anderen Figuren in dem Universum machen?
Aber da sind wir doch wieder genau bei dem, was muss ein erster Film von so einem neuen Universum machen? Und wenn du jetzt sagst, die Wirkung ist, es macht dir Appetit darauf, mehr zu sehen, dann ist doch 100 Checkpoints hinter genau der Frage, was muss ein erster Film machen?
Ja, kommt drauf an, was sie dann, welche Richtung sie gehen. Ich will jetzt keinen Superman 2 von James Gunn sehen.
Es ist auch kein Superman 2 geplant.
Ich würde gern lieber einen Justice-Gang-Film von ihm sehen. Oder einen Hawkgirl-Film oder irgendwas.
Ja, das kommt ja auch alles. Also
dafür ist ja der Aufbau dieses Films da. Erik.
Also ich verstehe, es ist kein Underdog-Film, aber euch stört es, dass nicht jede...
Mich stört das nicht. Ich habe dir nur versucht zu erklären, was Erik meint.
Erik, dich stört es, dass nicht jede Minute des Filmes Superman zu sehen ist. Ist das wie bei Pucci? Wenn
du übertreibst jetzt natürlich wieder mit jede Minute.
Okay, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was jetzt das Problem ist.
Ja, für mich ist so ein bisschen das Problem auch, dass der Film eben Superman heißt und es nicht permanent der Hauptprotagonist ist.
Sondern dass es einen Handlungsstrang gibt, wo die Justice Gang Superman retten muss.
Machen sie ja nicht mal.
Sie
entscheiden sich
ja
am Ende, den Konflikt einzugreifen und nicht
Superman zu retten. Ja, aber ich finde, das ist essentiell für den Film. Das ist essentiell für die Wirkung, die Superman auf seine Umwelt hat. Soll ich das ausführen? Oder? Ja. Also. Es geht ja darum, dass Superman in diesen Konflikt eingreift und ja, die Justice Gang sagt, nee, das machen wir nicht, wir mischen uns nicht in internationale Konflikte ein. Und Superman aber die Wirkung auf seine Peers hat, dass die am Schluss ja diesen Konflikt abwenden. Also dass Green Lantern, dass Guy Gardner sich quasi zwischen die Soldaten und die Menschen stellt und das Kind rettet und Hawkgirl ja tatsächlich den Präsidenten umbringt. Also I'm not Superman. Und Das ist, glaube ich, die Aussage, dass Superman nicht nur ein Superheld ist, der alleine quasi fürs Gute schafft, sondern durch seine Strahlkraft, durch seine Prinzipien es auch schafft, andere Superhelden besser zu machen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen oder einen Schritt dazwischen machen. Superman hat diese Strahlkraft auf die Justice Gang, aber eigentlich sind dazwischen noch die Menschen. Superman hat diese Strahlkraft auf die Menschen zum Beispiel und die strahlen auf die Justice Gang. Also ja, Lois Lane, aber auch zum Beispiel die Menschen da in dem Land, die dann da diese Superman, die einfach daran glauben, Superman wird kommen und uns retten, so, weil er das einmal gemacht hat. Und das wiederum macht was mit einem Guy Gardner, macht was mit einem Hawkgirl, ja, macht was mit denen zu denken, warum sollten wir diese Menschen jetzt nicht retten, nur weil es ein internationaler Konflikt ist, in den wir uns einmischen. Also was haben Nationalstaaten eigentlich damit zu tun, ob ich jemanden retten darf oder nicht? Also könnte man fast sozialistisch, antinationalistisch rangehen, wie sie sich am Ende entwickeln, wegen der Menschen. Und da finde ich, also finde ich das auch richtig, dass es das in diesem Film hat. Also, dass wir Superman haben, der in ganz viele Richtungen Sachen ausstrahlt, die Dinge verändern. Nicht nur durch seine Rettungstaten, nenne ich es jetzt mal.
Und da finde ich es halt nicht, also da finde ich halt, da ist ja auch Superman drin, auch wenn Superman nicht zu sehen ist. Und Superman hat ja dann auch, es ist ja auch ein wichtiger Grund, warum er in diesem Gefängnis ist, dass er es auch schafft, wenn er seine Superkräfte nicht hat, die anderen zum Besseren zu bekehren. Also hier den Elemententypen dazu
Metamorpho?
Zu bringen. Metamorpho dazu zu bringen, ihn freizulassen. Also weil sein Versprechen, also er liegt am Boden, er ist fast tot, er hat keine Kräfte mehr. Aber er sagt, ich verspreche dir, ich rette deinen Sohn, und er tut es ja dann auch, dass das dazu führt, also allein diese Prinzipien, dass man weiß, wenn Superman ein Versprechen gibt, das ist allen bewusst, dann ist das zu 100% fest. Und das ist das, und das ist ohne Superkräfte auch das, was ihn zum Superhelden macht. Und ich finde das gut, dass er mal von Lois Lane gerettet werden muss. Oder sie ihn auf jeden Fall große Teile zur Rettung hilft.
Ich glaube, ich könnte mit deiner Kritik mitgehen, Erik, wenn wir in 4 Filmen da sitzen und nicht eingelöst wurde, was dieser Film anteasert von den ganzen anderen Superhelden sozusagen. Wenn ich das Gefühl kriege, das hat er jetzt nur gemacht, um uns einmal am Ball zu behalten, und dann kriegen wir aber nicht den geilen Justice Gang Kram, und wir kriegen nicht die geile Green Lantern Serie, und wir kriegen nicht die geile Supergirl, die vielleicht ein bisschen anders ist als die Supergirl, die wir aus dem Arrowverse kennen. So. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich auch noch mal kritischer auf diesen Film zurückgucken. Aber das müssen wir vielleicht gucken, was die Zukunft bringt.
Ja, ist auf jeden Fall der Plan.
Genau, das ist so, glaube ich, so ein bisschen die Philosophiefrage. Guckt man erstmal nur das, was da ist, und sagt, okay, der Film verspricht zwar viel, aber das muss erstmal eingelöst werden. Und dann guckt man, okay, der Film verspricht viel und ich bin total gehypt. Und guckt dann erst im Nachhinein vielleicht so ein bisschen betröppelt drauf, wenn er es nicht einlöst. Ich glaube, ich bin dann mehr auf dem Strang, dass wenn er es einlöst, bin ich halt dann zufriedener, sozusagen.
Also ich glaube, es wird nicht an James Gunn liegen, wenn das nicht funktioniert. Also es kann natürlich immer sein, dass
ein bisschen Selbstverliebtheit könnte vielleicht schon irgendwann kommen.
Verstehe nicht.
Also du bist jetzt sehr überzeugt, dass es nie an James Gunn liegen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt 2 Filme kommen, die gut laufen, und man so viel Kohle von Warner Brothers in den Arsch geschoben kriegt, dass man auch irgendwann vielleicht abhebt und zu sehr, wie wir eben schon gesagt haben, wenn wir jetzt 5-mal diesen Superman-Film kriegen, dann sind wir auch gelangweilt und denken, es muss mal was Neues passieren.
Aber James Gunn macht die nächsten Filme doch gar nicht. Der ist
ja
gar nicht.
Aber der ist ja schon, der guckt ja da schon mit drauf. Und
okay,
so.
Also der nächste Film wird Supergirl. Nächstes Jahr.
Wissen wir schon, wer den macht?
Craig Gillespie. Mhm. Der hat, was hat er davor gemacht? Lars and the Regal, Fright Night, I, Tonya und Cruella.
Also, I, Tonya war ja sogar ein Oscar.
Ja, also ist einfach ein guter Regisseur. Dann darauf kommt Clayface. Das wird so ein Body-Horror-Film. Das ist auch hier eher so ein Horrorfilm-Regisseur. Mhm. Also wird eher dunkler?
Eher dieses Genre-Regisseure für Genre-Filme, was wir bei Marvel öfter schon mal gefordert haben.
Genau, wird auch produziert von, also natürlich Peter Safran, James Gunn und von Matt Reeves, der mit der Cloverfield und solche Sachen gemacht hat. Also auch eher wieder so ein Horror-Creature-Film. Mhm. Dann The Authority, das ist, glaube ich, was ist denn das? Verstehe ich nicht. Kenne ich noch nicht. Dann The Brave and the Bold von Andy Muschietti. Das ist ein Batman-Film. Mhm. Also Batman und Robin. Also es geht um Batman und seine Beziehung zu seinem Ziehsohn Robin. Hier von Andy Muschietti. Der hat den Flash-Film verbrochen. Und hier auch It, muss man ja sagen, verbrochen.
Okay, also da müssen wir mal schauen.
Aber auch eher ein Horror. Also auch eher Horror. Dann James Mangold, von dem wir von Logan kennen, soll einen Swamp Thing Film machen. Der soll auch anscheinend eine Origin-Story werden, weil Swamp Thing ja bisher im Film noch nicht so richtig vorkam. Es gab eine Serie, die sehr kurz war, dann wieder abgesetzt wurde. Aber da soll es wirklich darum gehen, wie er zum Swamp Thing wurde. Und das wird halt so richtig, richtig gruselig.
Und dann sind noch ein paar Serien geplant, oder? Also ich meine, es soll noch eine Staffel Peacemaker geben irgendwann.
Also wir können erstmal beim Film bleiben. In Bearbeitung sind Teen Titans, Bane and Deathstroke, Sergeant Rock, Wonder Woman Film und ein Untitled Justice League Film. Ich vermute mal, das wird so ein Klimax werden. Und dann gibt es ja schon eine Serie, Creature Commandos. Also das ist so eine Animationsserie, wo es halt um quasi klassische so Horrorgestalten geht. Also Bride of Frankenstein, dann irgendwie hier Frankenstein, Eric Frankenstein, Rick Flag, den wir auch in dem Film hatten. Also so eine Art Suicide Squad ist das. Dann, genau, zweite Staffel Pacemaker.
Peacemaker, nicht Pace.
Peacemaker. dann Lanterns, frühest 2026 Serie.
Macht er selbst wieder die Peacemaker-Staffel?
Ja.
Ja.
Dann eine Waller-Serie, also Amanda Waller.
Das ist wer?
Die Chefin des Suicide Squads.
Ah, ja.
Dann Paradise Lost, weiß ich nicht, was das ist. Und dann Booster Gold. Okay. Und dann noch Untitled Blue Beetle Series, dann Creature Commandos, wahrscheinlich Echtfilm, noch eine zweite Staffel und dann Mr. Miracle. Das ist das, was in Planung ist. Da sehe ich jetzt nicht so viel Superman, ehrlich gesagt. Also die Gefahr, Superman 1 bis 4 zu bekommen, von James Gunn höchstpersönlich, sehe ich jetzt hier nicht.
Nee, aber wenn wir sagen, fünfmal den gleichen Film, meinen wir ja nicht fünfmal einen Superman-Film, sondern fünfmal einen Film, der die gleichen Dinge auf eine gleiche Weise tut, auf eine gleiche Kitschigkeit, auf eine gleiche, so. Aber auch das sehe ich nicht bei dem, was du jetzt vorgestellt hast.
So wie wir jetzt Supergirl eingeführt bekommen haben, glaube ich nicht, dass die so sein wird wie Superman, dass das so kitschig wird. Das wird eher so eine, vielleicht sogar eher so Richtung Teen-Comedy werden. Dann Clayface und Brave and the Bold and the Swamp. Ich glaube, das werden eher düstere Filme werden. Und dann schauen wir mal, was danach noch kommt.
Ja.
Vielleicht letzter Satz von mir zu dem Thema, bevor wir vielleicht mal weitergehen. Also würdet ihr mir zustimmen, dass man schon über die letzten Filme so eine Art Trajektorie sehen kann, dass er sich sozusagen so eine Art Wohlfühlfilm gebaut hat, auf die er immer wieder zurückfällt, James Gunn?
Das glaube ich schon, ja.
Also so eine Art, wie
nennt man das? Als Regisseur auf jeden Fall.
Ja, also wenn
er Regie und Drehbuch macht.
So wenn wir jetzt James Gunn vorwerfen wollen, dass er eine gewisse Art hat, Filme zu machen.
Das werfen wir ja anderen auch vor. Das werfen wir ja einem Wes Anderson oder so auch vor.
Ich würde sagen, das ist eine Eigenschaft von einem Regisseur.
Lass mich mal den Satz ausformulieren, bitte, okay? Also er hat sich jetzt in so eine Art Komfortzone reinbewegt. Was ich finde, er jetzt zeigen muss, ist, dass er aus der Komfortzone wieder rausbrechen kann. Dass er jetzt andere Filme machen kann, die aus seiner Komfortzone bewusst rausgehen. Weil ansonsten bin ich wirklich irgendwann in 3-4 Filmen gelangweilt.
Oder andere Leute engagiert, die diese Filme machen.
Ja, ich glaube, das ist nämlich er, was er
macht. Und dieses abgibt sozusagen. Er muss sie ja nicht selber machen.
Kevin Feige macht ja auch nicht alle Filme im Marvel-Universe.
Das wäre auch, der ist doch gar kein Regisseur, oder?
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist nämlich die Idee, dass er gar nicht so viel machen wird. Er wird sich, vielleicht weiß er auch, er kann halt nur eine Art von Filme machen. Und das funktioniert jetzt bei dem Superman-Film gut, deshalb funktioniert vielleicht jetzt auch beim Peacemaker gut. Und sagt, für andere Sachen hole ich mir halt andere Leute ran. Und das ist ja auch dann in Ordnung. Und dann schaut er, dass das irgendwie so metanarrativ irgendwie zusammenhängt. Und mehr muss er ja nicht machen.
Genau. Aber das ist jetzt natürlich Glaskugel und er wird es beweisen müssen.
Ja.
Genau.
Genau. Und wir hatten ja jetzt schon öfter Lois Lane.
Yes.
Als Thema.
Ja.
Willst du, glaube ich, nochmal ein bisschen
voll
tiefer
gerne
eingehen?
Weil, kleiner Rückgriff auf die alten Superman-Filme, 1 bis 4 oder beziehungsweise 1 bis 2, danach ist ja Lois plötzlich vergessen und
ja.
In 4 taucht sie dann nochmal kurz wieder auf, aber genau, Lois Lane in Superman 1 ist so ein richtig geiler Charakter und dann kommt Superman und sie schmilzt in seinen Armen und ist kein geiler Charakter mehr. So, das ist meine größte Kritik an dem ersten Superman-Film, den ich ansonsten ziemlich gelungen finde. Also man verliebt sich ein bisschen in sie, in eine coole Journalistin, die irgendwie Dinge kann und Dinge macht und denkt, oh, ist aber progressiv hier für die Zeit. Und dann kommt Superman und sie schmilzt. Also fast literally, wenn sie da in der Luft gemeinsam fliegen. Und das umgehen sie halt in diesem Film hier, finde ich grandios. Also erstmal würde ich gerne, also ich finde David Cornswett stark, aber ich finde Rachel Brosnahan noch viel stärker in diesem Film von der Schauspielleistung. Ich finde sie richtig gut darin, so diese Facetten der Figur darstellen zu lassen. Und auch da spielt wieder positiv rein, dass der Film ja quasi damit beginnt, dass sie und Clark schon daten. Also dass es und dass sie schon weiß, dass er Superman ist. Also, dass wir diesen ganzen darf sie es wissen oder nicht Kram umgehen können sozusagen, dass wir die ganzen ersten Kennenlernmomente nicht haben und dass wir deshalb diesen Bewunderungsmodus von Anfang an eigentlich nicht haben, den wir in den alten Supermans haben, sondern wir haben hier eine Lois Lane, die eine ganz eigene Agenda hat, die ihm nicht einfach so um den Hals fällt, die nicht von ihm gerettet wird am Ende, wie man das sonst so oft hat. In Superman 1 auf eine sehr weirde Art und Weise am Ende auch, würde ich sagen, sondern dieses selber in die Hand nimmt, ja, die fährt hin zur Justice Gang in diese geile Halle da, die sagt, oh Mann, dieser Idiot hat schon wieder Leuten erzählt, wer er ist und seine Identität preisgegeben, ja, also er wäre wahrscheinlich ein besserer Superheld, wenn sie seine Managerin wäre und ihm mal ein bisschen noch mehr vorgeben könnte. Und das hat mir herausragend gefallen in dem Film, wirklich. Also sie ist eigentlich mein Lieblingscharakter gewesen.
Kann ich nichts hinzufügen, finde ich genauso.
Ja.
Ja, ich bin da auch eher, ich kann deine Punkte sehen, ich kann aber auch genauso gut Laras Kritikpunkte sehen, dass sie dann doch irgendwann in der zweiten Hälfte so ein bisschen auf die Hinterbank gerät und dann doch mehr beobachtend wird.
Gerade eben hatte sie noch zu viel zu tun.
Ja, ich finde, also ne, wenn wir dann beim Very End sind und sie da in dieser Mall hochfliegen und so weiter, ja, meint, also da sind dann wirklich diese
das
kitschigen
meine ich
Momente,
mit Kitsch,
ne?
Aber
das
ist
wirklich.
Das hättest du aber beim Schneiderzack auch nicht bekommen.
Und deshalb, also da habe ich eher gedacht, vielleicht machen sie da auch nochmal einen neuen Twist auf die ganze Identität von Superman und Clark Kent auf, weil. Wenn jetzt der Chefredakteur, der sagt ja irgendwie zu Olsen sowas wie, seit wann daten die denn eigentlich? wenn der jetzt quasi weiß, Lois und Superman daten, dann können ja Lois und Clark nirgendwo als Paar auftauchen, weil sonst Leute vermuten, Clark ist Superman. Also sprich, vielleicht wird das in Zukunft nochmal eine Rolle spielen, dass die halt im echten Leben nicht als Paar auftreten können. Und Lois dementsprechend vielleicht eher als eine eigene Figur noch stärker in den Mittelpunkt rückt oder so.
Das wäre vielleicht nochmal ein Spin für zumindest eine Limited Series Sitcom, so von wegen, es gibt für die Public, für die Leute draußen gibt es sozusagen so eine Art Love Triangle mit Lois Lane und Superman und Clark Kent und aber eigentlich ist es ja gar kein Love Triangle.
Ja, dann müssen Superman und Clark Kent sich prügeln und so machen sie so Schaukämpfe und so.
Dann kann Clark natürlich Superman nicht mehr interviewen, weil sie dann Feinde sind im Kampf um Lois. Oh Gott, nee, das. Also es wäre irgendwie witzig, aber ich glaube, es würde auch ganz schrecklich werden.
Ich finde, in Erweiterung finde ich diese ganze Daily Planet Crew richtig cool. Also wir haben ja Lois Lane, wir haben Jimmy Olsen, wir haben Fred Perry, will ich sagen. Wie heißt er denn? Fred Perry? Der Chefredakteur.
Keine Ahnung.
Tyler Perry?
Den habe ich nicht aufgeschrieben.
Irgendwas White heißt er doch, oder?
Ah, der Schauspieler heißt irgendwas Perry. Wir haben Cat Grant, die wir ja als Supergirl kennen. als hier Callista Flockhart.
Ach, das war die Blonde, ja, die da mal mit ihr, wie geht's eigentlich deinem Date,
gesprochen, genau,
hat. Ah, da, die siehst du, wieder eine Brücke, die ich nicht gesehen habe.
Sie haben sie mehrfach im Film Cat Grant genannt. Ja,
aber du kennst doch meinen Kopf. Ich merke mir doch diesen Namen nicht, wenn die Serie ewig her ist, die ich geguckt habe.
Cat Grant ist diese Explosivjournalistin, ja, oder diese Frau Genudowich-Art.
Ja, genau, genau. Und ich finde diese Szene, wo sie dann in dem Mr. Terrific im T-Ship sitzen und die Geschichte schreiben. Also ja, druck das, Junge. Ja, mach das hier. Und das ist halt so, finde ich halt so, das Journalismus-Raumschiff, finde ich ein schönes.
Noch hinten
schönes
der Schisser mit, warum habe ich eigentlich keinen Sitz? Man sei froh, dass du überhaupt mit rein durftest.
Also da hätte ich gerne, also da ist in so eine Daily Planet.
Daily
Planet Workplace Comedy, so also Art Office-mäßig oder Parks and Rec, das finde ich auch richtig lustig.
Da finde ich auch auf einer Metasicht irgendwie das Casting so krass von dem Chefjournalisten, weil der sieht genauso aus mit ein bisschen dunkleren Haaren, mit dunkleren Haaren, glaube ich, als er in der My Adventure Serie gezeichnet ist.
Aha.
Wobei ich glaube, die My Adventure Serie wurde ja gestartet, bevor überhaupt irgendein Casting gemacht worden ist.
Ja, aber sehr.
Und dann einen Schauspieler zu nehmen, der wirklich so 1:1 so aussieht, das finde ich schon krass.
Na, das hat ja bei Samuel L. Jackson auch funktioniert für Nick Fury. Da wussten sie auch noch nicht, dass er ist, aber sie haben ja Nick Fury in den Comics dann schwarz gemacht, um Samuel L. Jackson zu überzeugen, dass er die Rolle spielen soll.
Das ist schon auch eine witzige Geschichte.
Ja.
Ich finde übrigens auch Jimmy Olsen irgendwie eine weirde Figur in dem Film. Also, weil, also, warum ich ihn so weird finde, hat, glaube ich, damit zu tun, dass der Schauspieler die Hauptfigur aus Licorice Pizza ist. Quasi der Junge, der da in die viel ältere Frau verliebt ist.
Das ist, die Hauptfigur in Licorice Pizza ist doch jemand anderes.
Nee, das ist doch er.
Licorice Pizza? Reden wir im gleichen Film?
Da googelt's nochmal, aber bevor wir, also hier.
Das ist Licorice
so.
Pizza, nicht das mit nicht. Dieser Jugendschauspieler.
Ach, das ist ja gar nicht, dann spielt er da nur eine Nebenrolle.
Cooper Hoffmann, das ist ja der Sohn von.
Ah, dann spielt er da nur eine Nebenrolle. Okay, das habe ich falsch im Kopf gehabt. Kannst
das
du
ist
das
der Sohn von
Philipp
Seymour Hoffmann. Nein, das lassen wir jetzt so drin.
Hallo? Ich bestehe darauf, dass das rausgeschnitten wird. Du kannst meinetwegen in die Outtakes am Ende schneiden.
Ja,
ich bestehe darauf, dass es drin bleibt, dass Becky auch mal hier in den Kommentaren Kritik kriegt.
Wie bitte?
Ich bestehe darauf, dass es drin bleibt, dass Becky auch mal in den Kommentaren
Moment.
Kritik kriegt.
Ich lasse mich halt on air überzeugen, dass ich falsch lag, was ihr oder du letztes Mal nicht gemacht hast.
Ich hab euch versucht, zu überzeugen.
Also, liebe Hörende, wenn ihr das jetzt noch hört, weil Christopher es nicht rausgeschnitten hat, ich möchte zu Protokoll geben, dass ich mich habe überzeugen lassen, dass ich falsch lag.
Ja, was heißt, gibt's da Überzeugung? Ich habe dir die Fakten gezeigt und du hast jetzt versucht, das jetzt zu zensieren.
Also, Jimmy Olsen ist doch irgendwie ein weirder Charakter, weil der wirkt halt wie ein 15-Jähriger.
Tu doch nicht so, als hätten wir das rausgeschnitten.
Nee, aber ich mache jetzt weiter.
Okay.
Ich habe ja meine Rede an die Hörenden habe ich ja gerichtet. wie heißt das immer an Weihnachten? Die
Ansprache ans Volk.
Ansprache ans Volk habe ich gerichtet.
Ja.
Und jetzt kann ich wieder zu meinem Punkt zurückkommen, dass Jimmy Olsen weird ist. Weil in den anderen Superman-Iterationen habe ich das Gefühl, er ist schon eigentlich cooler als Clark. So. Und hier, also vielleicht liegt es daran, dass er so jung aussieht. Also er ist natürlich nicht so jung.
Welche anderen Iterationen von kennst du denn?
Den alten Superman-Film.
Ja.
Und so 2-3 Comics, in die ich mal reingelesen habe.
Okay. Und da findest du, dass er cooler war als Clark Kent?
Ja, weil ich immer das Gefühl hatte, Clark Kent ist halt der uncoolste Mensch überhaupt.
Ja, okay, gut.
Und das immer so Jimmy Olsen, also ja, er ist auch der sich mit Clark zusammentut in der ganzen großen Redaktion, aber schon der coolere war. Und hier ist er halt, also diese ganze Geschichte mit Eve, das ist schon ein bisschen weird, oder?
Ja, es ist halt Comic Relief.
Ja, aber also oh. Ja, also ein bisschen unangenehm auch.
Ja, das war also da muss ich euch ausnahmsweise mal recht geben, das war schon sehr unangenehm, wie das, also diese ganze Handlungsstrang mit ihm und Eve, das war, ich weiß ja nicht.
Da würde ich auch mal nochmal an euch die Frage stellen wollen, weil ihr habt da sicherlich auch so schon die anderen Stimmen gehört, die da kritisch sind über die Auslegung von Frauenfigur da und wie seht ihr es denn?
generell von Frauenfiguren oder von Yves Teschmacher?
Von Yves Teschmacher als eine bestimmte Geschmacksrichtung an Frauenfiguren.
Naja, ich glaube, das war so ein bisschen der Fanservice an die Leute, die die alten Superman-Filme kannten. Oder auf jeden Fall den ersten Superman-Film, Christopher Reeve.
Ich kann ja mal kurz, also ich mag die Tatsache, dass sie quasi durch typische Influencerinnen-Handlungen wie überall Selfies machen, am Ende entscheidende Hinweise liefern kann. Also in meinen Augen eine Aufwertung von einem Typus Person, der sonst in unserer Gesellschaft eher Abwertung erfährt. Also diese Influencerinnen, die immer überall sich fotografieren müssen. Das mochte ich. Ich mochte nicht, dass Jimmy Olsen ihr verspricht, sie wieder zu daten, wenn das alles vorbei ist. Und sie da quasi am langen Arm verhungern lässt und auch noch von allen irgendwie gesagt kriegt, oh, so eine krasse Frau findet dich gut. Und so, also das sind halt alles so Momente, wo ich das nicht mag. Ja, sie ist ja auch eine Figur in den alten Superman-Filmen, da hat aber Jimmy Olsen nichts mit ihr zu tun.
Nee, da küsst sie non-consensual Superman.
Auch das, genau.
Also sexuelle Erpressung liegt in ihrer Natur.
Ja, aber das ist ja hier, also nee, also das hat mir nicht so gut gefallen. Da bin ich schon, das ist das.
Ja, nee. Kann ich jetzt auch schlecht was gegen sagen.
Ja.
Ja, das war weird. Ja.
Das war weird.
Das kann man sich vielleicht in Zukunft schenken. Oder man macht nochmal was anderes mit dem Charakter.
Ja.
Das ist ein bisschen der Potrick-Moment.
Ja. Etwas anderes, was manche Leute weird finden, ich nicht, möchte ich betonen, ist Krypton. Ach,
Krypton, der Superhund. Erik, willst du jetzt mir erzählen, dass du Krypton schlecht fandest?
Man muss es schon erstmal schaffen, in den Film den Hund einzubauen, der von Anfang an unsympathisch ist.
Also das ist unsympathisch an dem Hund. Sag mal, Erik, der Hund ist halt einfach ein bisschen raufütig.
Der gehorcht nicht, der macht nur irgendwelchen Mist und...
Ja, aber das ist doch der Gag daran.
Oh, ich lieb's. Also...
Ja, und ich weiß, der nimmt natürlich Zeit weg von Superman und immer wenn Superman nicht zu sehen ist,
so
dann muss man fragen, wo ist Superman, wie bei Pucci, ich verstehe das schon.
Du bist so doof. Oh, Leute.
Erik, ich befürchte ja, das ist auch eine der wenigen Figuren, die wir im direkt nächsten Film sehr wiedersehen werden, weil wir erfahren ja, dass es gar nicht sein Hund ist, sondern der Hund von Supergirl.
It's more kind of a foster situation, wie Superman irgendwann zwischendurch sagt.
Also das fand ich, also das war für mich ein besserer Comic Relief als diese ganze Jimmy Olsen-Geschichte.
Für alle Hörenden, die es noch nicht wissen, dieser Hund, lass mich kurz, ja. Nee, mach du erst.
Dann noch dieser dumme Moment da in diesem Protonenstrom oder was, in diesem Antimaterienstrom, wo man denkt, okay, jetzt kommt dann der Moment, wo die Erwartung gebrochen wird und er sie sofort rauszieht. Aber nee, dann kommt der an und schlappert den über die Gesichter und...
Ja, die Erwartung wird sozusagen nicht gebrochen, sondern erbrochen.
Ja.
Für alle Hörenden, die es noch nicht wissen, dieser Hund ist ja quasi James Gunns Hund. Also James Gunns Hund ist Motion Capture für diesen Hund gewesen und sieht auch wirklich, also er ist halt nicht weiß, aber ansonsten sieht er mit diesem abstehenden Ohr und so wirklich genauso aus. Finde ich cute. Wir sind nicht die Einzigen, die was zum Hund zu sagen haben. Deshalb würde ich sagen, hören wir jetzt mal in den ersten von unseren heutigen Audiokommentaren rein, nämlich von Max Snyder und Misora.
Hallo ihr Lieben, der Max Snyder hier. Wir kommen gerade aus dem neuen Superman-Film. Wir sind meine Einer und meine Begleitung, Date, Misora. Und... nehmen wir euch kurz mal einen kleinen Audiokommentar auf, wie wir denn den Film fanden. Mir hat er gefallen. Ich bin ja mit wenig Erwartung rein, habe so Gemischtes vorher gehört und habe auf jeden Fall schon vorher gelesen, dass dem Christian von der Second Unit der Film auch schon sehr gefallen hat. Habe jetzt keine so emotionale Verbindung zu den vorherigen Sachen. Fand jetzt Man of Steel war nicht so mein Superman. Mein Gegenüber guckt geistert. Okay. Also bin jetzt aber auch nicht so der große Superman-Fan. Wie fandst du denn den Film?
Also ich fand den Film gar nicht mal so schlecht. Also ich fand den gut. Zum Vergleich zu Man of Steel, natürlich ist Man of Steel auf Platz 1. Also ich finde Man of Steel war von allen Superman-Filmen am besten. Aber der Teil ist auch nicht schlecht. Ist eine ganz andere Story halt. Und ich bin auch mit null Erwartungen reingegangen, weil mich die vorherigen Superman-Teilen wie jetzt Superman Return so mega enttäuscht hat. Deshalb bin ich diesmal ohne Erwartung reingegangen und war ein bisschen überrascht, dass es ja, mir gefallen hat, auch von der Storyline her, dass es halt auch nicht nur so um Actionfilm geht, sondern auch, auch die Story hinter Superman und auch die Geschichte, also auch die Beziehung, das heißt ja die Entstehung der Beziehung zwischen Lois und Clark Kent. Aber auch andere Teile, also dass auch gewisse Charaktere aus der Serie oder aus der DC-Serie auftauchen, fand ich auch überraschend. Wie der Terrific, der bei Arrow aufgetaucht ist, auch der gleiche Schauspieler. Das Kostüm auch ungefähr sich ähnelt, aber nicht gleich ist. Aber man hat versucht, auch ein bisschen von der DC-Serie was mit reinzuhauen, glaube ich, habe ich das Gefühl gehabt.
Es waren so ein paar Anspielungen dabei. Ja. Groß, grün, Marsianer.
Genau. bei gewissen Details fand ich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuschend. Ja, das mit Supergirl und der Krypto fand ich ein bisschen. Also, ich kenne es halt aus einem Comic, dass halt der Krypto zu Superboy gehört und eigentlich nicht zu Superman oder Supergirl.
Ja.
Das fand ich das auch ein bisschen, ja, hat nicht gepasst. Aber so. Mir hat es gefallen, der Film. Ich weiß nicht so. Ja.
Okay, das soll reichen, soweit unsere frische Meinung zu dem Film. Der Saal war auch gut gefüllt, ne? Und ja, wir hatten ein artiges Publikum, sage ich mal. Keine störenden Menschen. Und ja. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß und wir sehen zumindest Becky und Christopher morgen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich sage tschüss und bis demnächst.
Ja, also der Hund ist scheinbar sogar eigentlich weder ein Supergirl noch ein Superman-Hund, sondern ein Superboy-Hund. Aber das finde ich ja, also wir mögen ja eigentlich, wenn da ein bisschen geschraubt wird am Werkzeugkasten der Superhelden-Stories. Fand ich aber auch, also was ich sehr spannend fand im Audiokommentar, dass mit Misora eine Person, die eigentlich Man of Steel sehr mag, auch diesen Film mochte. Also, dass es in die Richtung auch funktioniert, sozusagen. Wir sind ja jetzt eher die Fraktion, die Man of Steel, also ich fand den schon noch am besten von den neuen DCEU-Superman-Filmen.
Ich glaube, es ist die gleiche Situation. Wenn nur dieser Film so gewesen wäre, dann wäre das ja in Ordnung gewesen. Aber es waren halt alle anderen Filme danach genauso.
Und schlimmer, ja. Ja, genau. Das fand ich auf jeden Fall spannend, ja. Also, der Hund wird uns sicher noch begleiten.
Wir wissen ja aber nicht erzählen, dass der andere Audiokommentar auch über den Hund geht.
Nein. Der andere Audiokommentar macht gleich nochmal ein größeres Fass auf.
Dann hätte ich jetzt nämlich gesagt, okay, aus allen Themen, aus den Themen, wo ihr was sagen hättet können, nehmt ihr den Hund ernsthaft? Hund im Büro, hallo!
Es war jetzt in diesem Audiokommentar auch nur ein Teil des Ganzen. Vielen Dank an euch beide. Genau. Vielleicht machen wir dann auch gleich noch das zweite große Thema auf, weil das auch, glaube ich, eins ist. Also wir hören gleich einen kritischeren Audiokommentar. Wir scheinen ja hier alle relativ zufrieden zu sein in unterschiedlichen Abstufungen. Und
ja, das will ich vielleicht noch mal sagen. Also
ja.
Ich fand den Film generell schon gut, aber ich habe halt kleine kleine Nitpicks und Themen, wo ich sage, das hätte besser sein können.
Das ist ja auch vollkommen, deshalb meine ich, also wir sind, glaube ich, alle auf dem zufriedenen Spektrum in unterschiedlichen Abstufungen. Und ich glaube, wir haben auch alle gehört von Leuten, die kritisch auf den Film geguckt haben. Und da gibt es viele Sachen, die ich von mir weisen würde. Und ich finde aber, Jasmin bringt eine sehr berechtigte Kritik mit, über die man so nachdenken kann. Und ich musste auch viel an Erik denken bei diesem Audiokommentar. Und da geht es um noch mal ein bisschen das größere Setting, in dem wir uns befinden. Nicht größer im Sinne von Universum, sondern im Sinne von dem Weltkonflikt, der uns in dem Film ja vorgestellt wird, mit Krieg, der vor der Tür steht, mit Tech-Bros, die versuchen, die Politik zu beeinflussen und so weiter.
Hey, hi, Jasmin Neitzel von Nerd ist Ihr Hobby und Filmriss bei Radio Blau hier. Ich habe Superman gesehen und ich hatte leider keine Freude daran. Also, der Charakter selber ist richtig gut dargestellt. Ich mag das Casting sehr und die Integrität der Figur kommt auch gut rüber. Leider ist das Ganze eben in eine Welt eingebettet, die so nah am aktuellen Amerika ist, dass ich mich schlecht gefühlt habe, zu sehen, wie Faschistinnen versuchen, ja, Superman als Symbol zu zerbrechen und Szenen, die in verborgenen Konzentrationslagern spielen, an ja, Tech-Milliardäre angelehnter Bösewicht und viele andere Aspekte des Ganzen und auch wie Reporter in dem Film auftreten, wie Dinge geframed werden, haben es mir verdorben, dass ich, ja, Eskapismus mit dem Film haben konnte und für eine Dekonstruktion von Superheldentum oder eine Beschäftigung mit dem aktuellen, tatsächlichen amerikanischen Faschismus ist der Film halt zu popcornig, zu Mainstream, nicht tief genug und wahrscheinlich auch bei Warner Brothers mit David Zaslav nicht umzusetzen. Und so bin ich rausgegangen, ohne die Action-Szenen genießen zu können und irgendwie mit einem traurigen Gefühl, weil Superman ja schon der integerste der Superhelden ist von DC. Und was James Gunn halt dann mit anderen macht, da habe ich schon regelrecht Angst vor, wie zynisch und ja, traurig das Ganze werden wird. Also für mich war es, obwohl die zentrale Figur funktioniert hat, vielleicht auch gerade deswegen ein sehr bedrückender Film, da ich die Gegenwartsbezüge nicht ausblenden konnte.
Erik, verstehst du, warum ich an dich denken musste?
Ja, so ein bisschen. Also, wobei ich sehe es ja nicht, dass der Film die zum Beispiel die Dekonstruktion nicht so gut macht, weil ich sehe da halt nicht, dass der Film die Dekonstruktion als Ziel hat. Das war ja eher das, was davor kam, und jetzt ist es halt ein Film, der Superman auch als die ideale Figur strahlen lässt, die er ist. Da ist nichts mit von wegen Dekonstruktion oder wie Christian es auch ausgedrückt hat. Da muss nichts zerstört werden, um ihn dann wieder neu aufzubauen, sondern Superman ist so, wie er ist.
Mhm. Ich meinte halt, weil du ja bei vielen anderen Kulturprodukten der letzten Monate auch oft gesagt hast, du findest das grundlegend gut, aber du kannst das gerade nicht so gut gucken, weil es so sehr in der realen Welt verhaftet ist mit den Fiesigkeiten, die darin so dargestellt werden. Und ich glaube, dass man das schon, also ich, mir ging es nicht so, aber ich verstehe total, dass es einem so gehen kann, wenn man diesen Film guckt.
Ja, mir ging es bei dem Film auch nicht so. Also ich fand, da war er doch irgendwie, weiß nicht, wie man sagen soll, abstrakt genug. Also man kann zwar versuchen, da Schablonen anzulegen zur realen Politik, aber gerade bei dem Kriegsthema gibt es ja mindestens zwei aktuelle Konflikte, die man darauf anlegen könnte, wo man genauso gut streiten könnte, ist es jetzt das eine oder das andere. Und das mit den Tech-Pro-Milliardären, würde ich sagen, da ist er ja schon eher noch zahm. Also da ist ja die Realität noch so viel weiter weggaloppiert, dass ich das dann trotzdem irgendwie abstrahiert genug finde, um es nicht als 1:1 Elon Musk zu sehen oder so. Was ich aber mir gut vorstellen kann, ist,
ja, Jeff Bezos, dass der Film,
nicht so gut altert. Also, dass der Film schon ein bisschen zeitgeistig ist. Keine Ahnung. Also, dass er
ja,
vielleicht
das sind ja die anderen auch.
In 10, 20 Jahren dann sich der Zeiger schon so weitergedreht hat, dass keiner mehr so wirklich mit diesem Tech-Pro-Milliardär oder sonst was anfangen kann.
Ich glaube eher, dass man hoffentlich da auf diese Zeit zurückblicken kann und sagen kann, ja, das ist halt ein Film, der, wie alle Filme übrigens, unter den Bedingungen seiner Zeit entstanden ist. Und damals war das halt so, jetzt hat sich das halt in eine andere Richtung entwickelt. Aber wir schauen ja auch, wir schauen ja selber Filme von vor 40 Jahren oder älter. Und wenn jetzt in Superman 4 er alle Atomwaffen einsammelt und in die Sonne schleudert, dann wissen wir ja auch, aus welcher Zeit das entstanden ist. Dann muss man ja nicht so tun, als wäre das ein Film, der gestern gedreht wurde.
Ja, ich meine nur, es gibt ja auch Filme, wo man aus der Rückschau drauf blickt und sagt, oh, der war ja vor seiner Zeit und guck mal, welchen Weitblick der hatte und wie der sich heute noch ganz anders deuten lässt. Ich glaube, das
ist
so ein
Film wird das nicht. Ich glaube schon, dass er vor seiner Zeit ist, weil ich glaube, kein anderer, also ich muss Jasmin in gewisser Weise widersprechen, weil was die Tiefgründigkeit angeht, gerade was diesen Konflikt angeht, ist der viel tiefer gegangen, als ich es je Warner Brothers zugetraut hätte. Weil der Film macht ja sehr deutlich, quasi auf welche Konflikte er aufbaut. Also wird es nicht direkt gesagt, aber es ist halt, wir haben auf der einen Seite eine sehr hochmilitarisierte Nation, die durch westliche Industrie unterstützt wird, und auf der anderen Seite haben wir schwarze oder Menschen, die offensichtlich, sag ich mal, arabischer Herkunft sind und kleine Kinder in etwas fadenscheinigen T-Shirts, und diese Bilder kennen wir ja alle. So wie sich Superman positioniert, kann man daraus natürlich gerade ableiten, und auch wie die Reaktionen auf der rechten wie auf der linken Seite ausfällt, weiß man, dass das aufgegangen ist, kann man sehr deutlich ableiten, auf welche Seite sich das Konflikt des Superman stellen würde. Und dass das so eine eindeutige Positionierung ist, habe ich jetzt schon sehr viele, auch sehr linke Stimmen zugehört, dass das so eine eindeutige Positionierung ist, ist schon sehr überraschend für so einen Mainstream-Superman-Film, der von Warner Brothers produziert wird. Dass das durchgegangen ist, das überrascht mich. Ich glaube, weil das vielleicht zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo das gar nicht, also man muss sich auch fragen, zum Beispiel diese Gefängnisse, das müssen die ja zum Zeitpunkt geschrieben und festgelegt haben, dass das vorkommen wird, als es diese KZs in der USA noch nicht wirklich gab oder in
El Salvador. Zumindest nicht bekannt waren.
Oder zumindest nicht bekannt war. Ja. Dass das jetzt natürlich ein sehr aktueller Verweis ist, auf was gerade tatsächlich in den USA passiert. Ich glaube, das ist vielleicht einfach auch ein Zufall, ein glücklicher oder unglücklicher Zufall, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber ich glaube, es ist wiederum wichtig, also wie ich vorher meinte, ich finde es halt immer ein bisschen langweilig, wenn ein Film so tut, als gäbe es die Welt um einen herum nicht. Als gab es noch nie einen Superman-Film, als wüsste man nicht, was gerade in der Welt passiert. Und ja, da kann man natürlich sagen, ich hätte gerne ein bisschen Eskapismus. Aber gerade von einem Superman-Film erwarte ich doch so ein bisschen, dass er sich zur Gemütslage der Welt positioniert. Das hat doch jeder Superman-Film bisher getan, oder jeder Superman-Film bisher versucht, oder es war halt kein guter Superman-Film. Aber genauso wie sich auch ein Zack Snyder-Film zur Welt verhalten hat. Also Zack Snyders politische Ansichten sind ja sehr deutlich in seinen Filmen. Und genauso finde ich es gut, wenn, sag ich mal, Ansichten, die ich eher auch teilen würde, auch sehr deutlich jetzt in diesem Film sind, begrüße ich das eher. Ja. Man kann natürlich sagen, okay, das geht nicht tief genug, oder so ein Film wird nie schlussendlich etwas Radikales machen. Aber gerade bei der Positionierung, bei diesem Konflikt, bin ich sehr positiv überrascht, dass sie so weit gegangen sind.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich habe vorher bei Superman vor allem immer ein bisschen Angst, dass es zu sehr in die Captain America, USA, Olé, ich bin der Superamerikaner
fällt. Der Superamerikaner.
Genau das ist ja in diesem Film explizit nicht passiert, sondern Superman hat sich ja entgegen der Wünsche der amerikanischen Regierung, von der wir noch gar nicht so viel gesehen haben in dem Film, sondern mehr so Generäle, die in dunklen Räumen irgendwelche Sachen entschieden haben. Aber auf jeden Fall hat er sich gegen die gestellt in dem Moment, wo er dort in diesen Konflikt eingegriffen hat. Also er hat quasi eben nicht dieses typische Superman ist der Vertreter der westlichen Werte.
Truth, TM. Justice in the American Way.
Genau, das hat er ein bisschen unterlaufen in diesem Film. Und ja, da gibt es sicher auch vorher schon Iterationen, wo er das gemacht hat. Aber das hat mir sehr gut gefallen, dass das explizit passiert ist in diesem Film. Weil das immer so ein bisschen das ist, was mich davon abhält, Superman-Sachen so richtig geil zu finden. Und jetzt neige ich dazu, es richtig geil zu finden plötzlich.
Ja.
Ja, also dafür, dass es ist ja eigentlich ein Sommer-Blockbuster-Action-Superheldenfilm. Und dafür, was der dann als Grundmessage sozusagen mitbringt, kann man das nur begrüßen, weil ich würde sagen, die Grundmessage ist ja so ein bisschen Radical Kindness und Kindness als Akt an sich ist eine Art der radikalen Liebe sozusagen.
Ich finde auch, der Film versucht gerade den Zynismus zu umschiffen. Also zynisch wäre ja zu sagen, also man hätte das ja auch selten können, dass man sagen könnte, ja, auf beiden Seiten sind ja Konfliktpotenziale und schaut euch mal die anderen an, die machen auch ganz komische Sachen. Wird ja auch, also dieses, ich finde ja dieses Interview, was dann Superman mit Lois Lane führt, in Anführungsstrichen, auch
da
ja
am Anfang vom
genau,
Film
richtig das. Zentral so, ja, und die anderen haben ja auch Sachen gemacht und so. Aber wo man dann auch, also was ja, also diametral zu, was ich als zynisch beschreiben würde, ist ja, dass man Superman sagt, ja, aber auf der einen Seite stehen halt kleine Kinder und auf der anderen Seite stehen Panzer. Und natürlich stelle ich mich auf die Seite der Kinder, also um das mal runterzubrechen. Ja. Das wird ein bisschen weiter ausgeführt in dem Film. Und das ist ja eben genau das Gegenteil von so einem Zynismus von zu sagen, man kann diesen Konflikt, also ein Weg wäre auch zu sagen, ja, ich kann diesen Konflikt als Superman kann ich gar nicht lösen. Da muss ich mich raushalten, wenn ich mich da hinstelle, dann passieren andere Dinge, das hat irgendwelche negativen Effekte, die ich vorher nicht bedacht hätte. Ich kann mir das Drehbuch vorstellen, das hätte man genauso schreiben können. Aber genau das ist, was er nicht gemacht hat. Er hat gesagt, wir haben Superhelden in dieser Welt und die müssen auf der Seite der Underdogs, wo wir jetzt wieder bei James Gunn sind, müssen die eingreifen. Und zwar so, dass da die Kinder, also literally Green Lantern baut ein Schutzschild um dieses eine Kind als Symbol eben dafür, wen man schützen muss. Und das ist, also hätte ich jetzt genau als Gegenteil von Zynismus eigentlich gesehen. Und auch dieser Lex Luthor, der so ein Amalgam von Donald Trump, Jeff Bezos und Elon Musk ist, würde ich sagen. Also, wo man sich auch überlegt, warum ist eigentlich Trump Präsident, warum ist er eigentlich als Präsident angetreten? Es gibt ja diese Erzählung, dass er auf diesem Korrespondentendinner war und von Obama damals ein bisschen genehmigt wurde. Und wenn man, sag ich mal, da geht es ja auch immer darum, ist Obama eigentlich ein Alien, ne? Und es gibt ja die Erzählung, dass er dort entschieden hat, als Präsident zu kandidieren. Was ja davor Jahrzehnte Leute versucht haben, ihn da zu bewegen und dass er es nie gemacht hat. Also, da, es geht im Grunde darum, warum ist dieser schwarze Mann da auf der Bühne, warum ist der Präsident und nicht ich? Weil ich bin doch eigentlich hier der Amerikanerer von uns. Und warum habe ich nicht das Recht, Präsident zu werden?
Der Amerikanerer.
Genau. Und auch diese ganze Geschichte mit diesen, also das ist ja offensichtlich ein Elon Musk-Verweis, diese Herde von Affen, die so Elektronen im Kopf haben. Das ist ja genau dieses Bild von Neuralink, wo diese Affen auch diese Elektronen im Kopf bekommen haben. Und hier Social Media, und ich habe mir mein eigenes Social Network jetzt nicht gekauft, aber ich influence das ganz stark und habe Grok und was weiß ich. Das ist ja alles Elon Musk-Bereich. Ja. Und ich finde, das wird halt nicht zynisch abgehandelt, insofern, dass man sagt, naja, Superman kann dagegen nichts machen, weil, da kann man als Superheld gar nichts gegen tun, gegen so einen Menschen. Nee, der wird einfach vermöbelt und dann geht er ins Gefängnis. Fertig ist die Laube. Und der Präsident, der da hier mit Panzern irgendwie die Weltherrschaft oder auf jeden Fall die Lokalherrschaft an sich reißen wird, naja, der wird jetzt einfach fallen gelassen. Also das ist halt, so passiert das halt. Und ich finde, das ist halt, also vielleicht das mit dem Präsidenten, wie der endet, ist vielleicht noch ein bisschen zynisch. Aber sonst sehe ich da im Vergleich zu anderen Sachen, als zum Beispiel genau das Gegenteil würde ich da gegenüberstellen, The Boys, wahnsinnig zynisch. Und ich finde, das ist genau das Gegenteil davon.
Schöner Monolog.
Dankeschön.
Ja, ich finde auch diese Affen, das ist doch ganz klar dieses Bild genommen, wenn 10.000 Affen auf 10.000 Schreibmaschinen ja. 10.000 Stunden schreiben, da kommt eben nicht die Bibel raus, sondern da kommt irgendwelcher Social Media Hate Posting raus.
Hashtag
das
Super
ist das, was wirklich rauskommt.
Ja, wobei man dagegen sagen muss, wir sind ja 10.000 Affen, die 10.000 Stunden auf Schreibmaschinen schreiben und jemand hat von uns schon die Bibel geschrieben.
Aber auch ziemlich viel Supershit
ja,
im Internet.
Aber ziemlich viel Supershit, ja, ja.
Habt ihr noch Kleinigkeiten für den Abschluss?
Ja, ich habe noch ein paar Nitpicks mitgebracht, die wirklich sehr nitpickig sind.
Ja.
Also mehr als lustig zu verstehen. Also zum einen ist, es wurde ja gesagt, dass es keine irgendwie Post-Credits mit Teasern gibt, sondern die einfach kleine lustige Szenen sind. Aber da sage ich dann eben, ja, aber wenn man dann den Teaser einfach in die letzten paar Minuten mit Supergirl reinbringt, ist das im Endeffekt auch nichts anderes. Das hätte genauso gut eine Post-Credit-Szene sein können.
Aber war es halt nicht.
Ja, das ist, glaube ich, genau die Art von Metadiskurs, die DC und Marvel da führen wollen. Ich würde noch entgegenstellen, wissen wir, dass die Post-Credit-Szene mit dem leicht verschobenen, wieder zusammengewachsenen Graben nicht auch noch ein Vorausschau auf irgendwas sein wird?
Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn Superman einfach das Gebäude genommen hätte und so ein bisschen so zur Seite geschoben hätte. Da hätte ich wirklich gedacht, dass das passiert. Ich finde, es hat noch gut in die Story gepasst, weil es halt diesen Krypto-Arc quasi zugemacht hat. Ja. Deswegen war es für mich keine Post-Credit-Szene.
Und zum anderen das Finale. Also da habe ich schon noch auch so ein paar infrastrukturelle Fragen.
Infrastrukturell?
Erik hat infrastrukturelle Fragen.
Weil wir haben ja zum einen dieses Finale gegen Ultraman und zum anderen dieses Finale mit dem Rift, der sich aber auch immer plot convenient gerade in der Geschwindigkeit öffnet, wie man es braucht.
Plotgeschwindigkeit.
So dass sich Superman eben erstmal noch mit Ultraman prügeln kann und dann, ach, der Rift, da kümmern wir uns später drum. Und als der Rift aufgegangen ist, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, ach, jetzt machen die hier so ein Lego-Batman-Rift-Finale oder was. Und am Ende kommen alle zusammen und brücken sich über diesen Rift und schnicken sich so zusammen, um das Loch wieder zuzumachen. Und im Endeffekt ist es mehr oder weniger das. Superman und hier Mr. Terrific schnicken sich zusammen, tippen da ein paar Zahlen ein und der Rift ist wieder zu. Ja.
Ich finde ja ganz lustig, also auch Kleinigkeit zum Abschluss, dass Mr. Terrific ja von Eddie Gefegi gespielt wird, der auch in For All Mankind der Tech-Bro-Typ ist, aber da halt von der bösen oder kritischen Sorte und hier von der ich nutze mein Tech-Wissen, um Superheld zu sein Sorte. Musste ich ein bisschen schmunzeln.
Ja. Wollen wir noch mal eine Abschlussrunde machen?
Ich habe noch eine, ich muss dir noch eine Frage stellen vorher, Erik, bevor wir die Abschlussrunde machen. Der Klon, der Ultraman, hat er dich an irgendjemanden erinnert, als du ihn gesehen hast? Optisch.
Naja, zuerst halt an den Prototypen Iron Man Suit, als er das erste Mal auftaucht.
Nee, ich meine, als sein Gesicht enttarnt wird.
Nee, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, glaube ich.
Also ich habe, in meinem Kopf war die ganze Zeit, das ist doch der Winter Soldier. Also ich finde, der sieht so aus wie Bucky. Und ich habe mit Steve gesprochen und der meinte, er hat die ganze Zeit gedacht, das ist doch Anakin in Episode 3.
So, und jetzt führe ich das alles zusammen. Ich weiß nicht, worauf diese Szene referenziert.
Jetzt kommt.
Star Wars Empire Strikes Back. Die Szene auf Dagobah, wo in dieser Höhle Luke gegen eine Vision von Darth Vader kämpfen muss und dann schlägt er in die Maske vom Gesicht und er sieht sich selber.
Ja, ja.
Und das ist darauf referenziert die Szene, weil, wie wir ja wissen, David Consort ist ja großer Star Wars-Fan.
Ja.
Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Zitat auf diese Szene war.
Ja. Fand ich auf jeden Fall lustig, dass sie in der Optik so ein paar verschiedene popkulturelle, angespitzte Kanäle gekitzelt haben.
Ah, da sind wir wieder mit den angespitzten Fingern, mit denen angespitzte Kanäle gekitzelt werden. Sind da in diesen angespitzten Kanälen angespitzte Drähte drin?
Sehr gut. So, dann Abschlussrunde.
Für mich das Abschlussstatement wäre, ihr habt ja auch schon so ein bisschen zurückgeblickt auf den Weg, den wir gekommen sind. Und ich bin der Meinung, vielleicht muss man so sehen, dass jeder Schritt, so missguided wie er vielleicht war, auch nötig war, um hier in 2025 an der Stelle anzukommen und den Superman mit den Idealen auf der Leinwand zu sehen. Da braucht es vielleicht The Boys dazu, die diesen zynischen Blick haben, damit Superman sagen kann, nee, Aber wir haben jetzt nicht den zynischen Blick, den gibt's da drüben. Wir zeigen jetzt, was die Ideale von Superman sind.
Und Amazon.
Wir grenzen uns auch ab von Man of Steel, wo das auch so ein bisschen versucht wurde zu dekonstruieren, aber vielleicht nicht ganz gelungen ist. Wir dekonstruieren hier nichts, wir konstruieren und bauen erstmal was auf und sind konstruktiv und positiv bei der Sache.
Ich bin auch konstruktiv und positiv. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich so konstruktiv und positiv sein würde. Also nicht, weil ich jetzt was besonders Schlechtes erwartet hätte, sondern weil ich nicht wusste, wie gut es mir am Ende tatsächlich gefallen würde. Ich habe das Gefühl, auch wenn man viele James Gunn-Interviews jetzt geguckt hat und so, dass er eben noch nicht zu abgehoben ist, um diesen Job zu machen, den er jetzt hat in Zukunft für dieses Universum. Und ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Und also auf diesen Supergirl freue ich mich, auf Peacemaker Staffel 2 freue ich mich total, weil ich glaube, Peacemaker Staffel 1 war neben Wonder Woman das Einzige, was mir bisher bei DC gefallen hat, filmisch. Und von daher, also ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt wieder Lust auf DC-Superheldenfilme. Ja.
Ich muss noch ganz kurz was, bevor mein Schlussstatement kommt. Ich erinnere mich gerade auch wieder an ein Interview mit James Gunn, wo er meinte, er hatte zu seiner Marvel-Höchstphase hatte er immer das Gefühl, er hat das nicht so wirklich gespürt, sein Erfolg. Und er meinte, es gab mal eine Comic-Con, wo die Leute wirklich alle James Gunn skandiert haben, also als er noch bei Marvel war, so Guardians of the Galaxy-Hochphase, wo er das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt so mein Normallevel. Und ich muss, also er hat immer so das nächste High gechased. Und dann dieser Moment, wo er gefeuert wurde, das war, glaube ich, für ihn wirklich ein sehr pivotaler Moment, wo er wirklich gemerkt hat, okay, ich bin am Boden. Und es gab dann ein paar Leute, die quasi ihn aufgebaut haben, aufgepäppelt haben. Und ich glaube, das hat ihn wirklich als Mensch auch verändert. Und ich glaube, deswegen sehe ich die Gefahr, dass er so abhebt, gar nicht so groß. Weil er ist schon mal abgehoben und er ist richtig auf die Schnauze gefallen. Und ich glaube, er hat gelernt, was wirklich zählt. Und ich hoffe, dass er sich das bewahren kann. Und deswegen bin ich erstmal auch positiv und konstruktiv. Ich habe das Gefühl, der jetzt am meisten noch diesen Film verteidigt hat. Dabei habe ich nur 4 Sterne gegeben.
Ich auch übrigens.
Ich glaube, man muss iterieren, ich will nicht, dass das ganze neue DCU so wird, aber ich glaube, als Demarkationslinie zwischen dem Alten und dem Neuen tut es sehr gut. Ich glaube, es würde auch dem Marvel-Universum ganz gut tun, mal so einen Bruch zu erleben, um mal wirklich einen Flock einzurahmen und zu sagen, okay, wir haben uns richtig verfahren mit Kang und wir machen jetzt mal was. Und vielleicht ist Fantastic Four so ein bisschen der heimliche Flock, der dort eingerammt wird.
Bin ich gespannt.
Aber ich bin sehr positiv, dass James Gunn auf jeden Fall sein Bestes geben wird, ein wirklich schönes Filmuniversum aufzubauen und Superhelden so ein bisschen aus dem Schlamm raus, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Und wenn ihr ein bisschen auf TikTok unterwegs seid, begebt euch in die Pressetour-Bubble rein. Es ist wirklich absolut cute. Also gerade wenn ihr auch Star-Wars-Fans seid, David Collins, wie er versucht, in alle mögliche irgendwelche Star-Wars-Referenzen einzubauen. Es ist schon ein bisschen hilarious.
Dann machen wir weiter mit den klassischen Kulturpicks. Und wir fangen an, aber wir bleiben bei Superman, mit Erik.
Ja, genau. Es wurde ja schon öfter angeteasert. Mein erster Pick ist My Adventures with Superman, wo ich erst lange hin und her überlegt habe, nehme ich es rein oder nehme ich es nicht rein. Vor allen Dingen, weil es, und was ich ein Crime finde, dass es so ist, hier noch nicht vertrieben wird offiziell in Deutschland. Mhm. Und ich finde aber so eine gute Serie, das müsste sich eigentlich jemand finden.
Ich vermute, die geben die Rechte gerade nicht raus, weil die ja eh nächstes Jahr mit HBO Max nach Deutschland kommen.
Ach ja, jetzt wieder Max, ne?
Das ist
jetzt wieder HBO Max, ja.
Wurde angekündigt, dass nächstes Jahr HBO Max offiziell in Deutschland starten will. Nachdem jetzt Sky verschabelt wurde.
Die Serie ist ja das, was ich mir so ein bisschen gewünscht hatte und was für mich ein guter Einstieg war, in diesen Superman-Mythos reinzukommen und die ja, wie gesagt, ein bisschen mehr aus Lois Lanes Perspektive erzählt. Später in der Serie wechselt das dann auch immer mal zwischen Clark Kent und Lois Lane und sozusagen das Triumvirat mehr verfolgt. Wirklich so ein klassisches Triumvirat aufbaut. Lois Lane, Jimmy Olsen, der in der Serie auch weird ist, aber anders weird. Der hat nämlich so ein Truther ist ein zu hartes Wort, aber der hat so ein Kryptozoologie-Blog. Also der macht so Alien-Sichtungen und sowas als Blog unter seinem Jimmy Flamebird-Logo. Und genau, und eben Clark Kent als Superman. Man erkennt, das startet eben mit ihm, dass er schon unterwegs ist, irgendwie Verbrechen zu bekämpfen, aber eben noch nicht seine Persona hat. Und dann schreibt eben Lois Lane einen Artikel über ihn und nennt ihn Superman. Und so kommt in dem Universum dazu, dass er sich dann Superman nennt. Ich finde auch, sie spielen gut mit dem Trope, warum erkennt Lois Lane ihn nicht? Und es wird dann früh damit gebrochen, dass sie ihn eben erkennt. Und auch, er wohnt ja mit Jimmy Olsen zusammen in der WG. Finde ich auch eine schöne Lösung, wo dann rauskommt, dass Jimmy das auch schon die ganze Zeit gewusst hat. Und Jimmys Begründung ist dann, ich habe eben nur mitgespielt, weil wenn Superman wird schon den Grund haben, seine Identität quasi geheim zu halten. Und wer bin ich da sozusagen, den Konsens zu brechen?
Da habe ich übrigens einen spannenden Fun-Fact zu. Dass die Frage, warum viele Leute nicht merken, dass Clark kein Superman ist, ist, dass viele Leute gar nicht im Superman-Universum gar nicht wissen, dass Superman eine geheime Identität hat. Weil sie wissen, Superman ist ja Kal-El, das ist ein Alien und er lebt in seinem Fortress of Solitude. Das wissen die ja alles, das ist ja kein Geheimnis. Dass man darauf die Idee kommt, dass er gleichzeitig noch ein Journalist ist, also man fängt gar nicht erst an zu suchen. Und das ist anders als bei Batman, wo man ja nichts über Batman weiß, aber bei Superman weiß man relativ viel über Superman. Und ich glaube, das ist der Trick, dass die Leute erst gar nicht anfangen zu suchen, außer halt jetzt solche Leute wie Jimmy Olsen. Mhm.
Und ich glaube, man kann wirklich den Film, die Serie als in vielen Punkten wirklich als Prequel zum Film sehen, was dann mehr oder weniger logisch überleitet. Weil es gibt eben dann auch so einen Lex Luthor, der hat da noch Haare und eine Brille und ist so ein Tech Genius, der aber so ein bisschen in zweiter Reihe ist, der mal ein bisschen in dem Interview zwar Stimmung macht gegen Superman, aber eigentlich sind andere sozusagen die großen Antagonisten. Und von da aus kann ich super den Weg sehen, wie es dann in den Film gekommen ist. Und ich finde auch die Einführung von Kara zum Beispiel in der Serie viel besser.
Sehr schön. Genau.
Dann Becky, was hast du denn als ersten Pick mit?
Ich reite gerade mal wieder auf der Crime-Welle. Ich habe ja öfter mal so Phasen, wo ich mir so Crime-Serien reinziehe. Ich habe so sehr viele von den üblichen Crime-Procedurals schon gesehen in meinem Leben, so nebenbei auch und so. Und jetzt war es mal wieder so weit, dass ich Bock auf Crime hatte. Ausgelöst dadurch, dass Department Q neu auf Netflix zu sehen war. Eine Verfilmung des ersten Romans von Jussi Adler-Olsen, falls das jemand kennt. Aber die ganze Geschichte ist aus Finnland nach England gelegt. Nach Schottland gelegt worden für die Serie. Genau, und es geht quasi um so eine Abteilung von Misfits, würde ich sagen, in der Polizei, die abgestellt werden, um so Cold Cases zu bearbeiten. Und der DCI Morg, sozusagen der Chef des Ganzen, greift sich dann den ersten Fall raus und um den geht's die ganze Staffel, nämlich um eine Frau, die verschwunden ist und man weiß nicht, ist sie tot, ist sie entführt, was ist mit ihr, eine Anwältin, und da ermitteln sie dann und wir lernen über diese Staffel die verschiedenen Mitglieder dieses Teams, die auch auf sehr unterschiedliche Art Mitglied dieses Teams sind, nach und nach kennen. Es gibt zum Beispiel einen Geflüchteten aus Syrien, der dort wohl irgendwie als Polizist gearbeitet hat und jetzt sich anbietet, der Polizei dort seine Dienste zu machen, weil er anders halt auch keinen Job kriegt und das ist, was er kann. Also da wird es auch ein bisschen politisch. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Christopher hat es gestern nach ungefähr der Hälfte der ersten Folge als das britische Faber-Tatort bezeichnet, von der Dynamik des Teams. Und Also ich glaube es nicht, aber es, also wenn man Farbe mag, wird man das wahrscheinlich auch mögen. Da, so weit würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also es sind schon auch so schlecht gelaunte Leute, die alle so ihr eigenes Trauma mit sich rumtragen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Schlecht gelaunte Schotten im Keller.
Ja, schlecht gelaunte im Keller, im Klokeller sozusagen. Und dann habe ich gleich noch weitergemacht und habe überlegt, was gab es noch so für Crime-Serien in den letzten Jahren, die ich gucken wollte, aber ausgelassen habe, und bin an Mare of Easttown hängen geblieben. Eine von den großen HBO-Produktionen, die sehr gefeiert wurden 2021, war auch zum Beispiel bei Shelft in dem Jahr Serie des Jahres, mit Kate Winslet, vielleicht erinnert ihr euch. Also sie ist die Hauptfigur, Mare, eine Kriminalpolizistin in Easttown, also einem Vorort von Philadelphia. Und das ist so ein bisschen wie Broadchurch vom Vibe. Also da verschwinden Kinder und Kinder werden ermordet und das geht dann, sie biegen nicht auf der gleichen Strecke ab wie Broadchurch, was den Täter angeht, auch wenn es zwischendurch mal kurz so scheint. So viel jetzt mal ein bisschen in den Raum gesprochen, um nicht alles für beide Serien zu spoilern. Und das ist sehr, also es hat auch so einen Grumpy-Vibe irgendwie, aber es ist sehr liebevoll auch, die Serie. Und hat mir auch, also gerade die Figurenkonstellation und das mehr halt, also so die lebt mit ihrer Tochter und ihrem Enkelsohn alleinerziehend mit ihrer Mutter noch zusammen. Ihr Mann hat das Haus, also ihr Ex-Mann hat das Haus im Hinterhof sozusagen gekauft und da die Tochter wechselt immer hin und her und ihr Sohn hat sich das Leben genommen und jetzt geht es quasi auch ein bisschen um das Sorgerecht für den Enkelsohn mit der Mutter dieses Kindes, das aber drogenabhängig ist, also die Mutter ist drogenabhängig. Und also es gibt sehr viele Sideplots auch neben der eigentlichen Geschichte. Das ist doch immer nichts für Leute, die nicht so gut mit Gewalt gegen Kinder umgehen können. Also das passiert halt in dieser Serie. Aber kann ich auch sehr empfehlen. Und mein Aufruf an die Hörenden wäre sozusagen, wenn ihr ähnliche Serien mit so einem Vibe noch kennt, die ich jetzt beschrieben habe, dann schickt mal. Also schickt mir mal. Ich habe richtig Bock, wieder mehr Crime-Sachen zu gucken. Ich kenne schon viel, aber ich freue mich auch über Empfehlungen diesbezüglich. Muss auch nicht super aktuell aus diesem Jahr sein. Wäre gut, wenn ich es irgendwo streamen kann. So viel von mir zu den Crime-Serien Department Q und Mare of Easttown.
Ich habe diesmal zwei Spiele mitgebracht. Das erste, was ich jetzt die letzten Monate fast gespielt habe, ist Death Stranding 2. Death Stranding kennt man vielleicht als, was immer als Walking Simulator bezeichnet wurde oder DHL in der Apokalypse. Ist es auch, will ich jetzt gar nicht von Hand weisen. Ich bin niemand, der jetzt anfängt zu sagen, nee, aber pass mal auf, da kann man auch schießen. Deswegen ist es kein Walking Simulator. Ich finde, Death Stranding 2 ist mit Fug und Recht ein Walking Simulator, aber macht das halt einfach gut. Ist die Frage, ist es ein guter oder ein schlechter Walking Simulator? Und Death Stranding 2 ist ein sehr guter Walking Simulator. Ich finde, es ist ein Spiel, was, also es ist auf jeden Fall ein bisschen zugänglicher als Teil 1. Also wenn man, sag ich mal, Teil 1 angefangen hat, es einem aber dann ein bisschen zu fummelig war und es abgebrochen hat, dann kann man auch gut mit Teil 2 einsteigen. Es gibt eine Möglichkeit, sich Zusammenfassung anzuschauen oder ihr schaut einfach auf YouTube. Aber es gibt auch eine offizielle Ingame-Zusammenfassung. Und ich sag mal so, die Geschichte ist eh so sphärisch, dass man da auch jetzt im zweiten Teil noch gut reinfindet. Es ist wunderschön. Es ist halt ein Spiel, was exklusiv ist für die PS5 und PS5 Pro. Deswegen könnt ihr da mal, also man könnte behaupten, das erste Mal überhaupt alles aus der PS5 rausholen. Und es sieht super aus, obwohl es kein Raytracing hat, obwohl es keine Unreal Engine 5 ist oder so ein Schmarrn, sondern einfach mit dem, was man hat, wirklich viel geleistet. Charaktere sind wieder sehr spannend, sehr viele Easter Eggs, sehr viele Gastauftritte. Jetzt statt Guillermo del Toro haben wir jetzt George Miller als eine große Figur. Und ich finde, es ist einfach eine spannende Geschichte, die darum geht, ja, ich glaube, am Ende Das erste Teil geht ja darum, dass man halt die Städte wieder miteinander verbindet. Und jetzt geht es darum, ob es so gut ist, wenn wir uns wirklich mit allem und jedem verbinden. Oder ob man nicht auch ja, manche Leute die Plattformen sollte, sozusagen. Aber das halt in so einer mit 30 Twists umwickelten Metastory, die Kojima halt gerne ausspuckt.
Wo es auch gerne mal eine 90-minütige Cutscene gibt.
Gerne auch mal eine 90-minütige Cutscene. Unser Mann in Hollywood, Fatih Akin, hat auch eine spannende Rolle, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Vielleicht hat man sie schon gesehen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Straßen zu bauen, Monorails zu bauen, Auto zu fahren, Pakete abzuliefern, vielleicht mal den einen oder anderen Geist zu bekämpfen, aber muss man auch nicht. Man kann, es ist, also man kann wirklich sehr viele Kämpfe einfach umfahren. Das erlaubt das Spiel. Das finde ich sehr schön. Und ja, Empfehlung, gebt dem wirklich eine Chance. Seht es nicht als Negativmerkmal, wenn man Walking Simulator sagt. Seht es als Lob für jemanden, der aus einer Not eine Tugend gemacht hat.
Man muss es embracen, sozusagen.
Embraced es, genau.
Sehr schön.
Erik.
Ja, ich habe auch noch ein Gaming-Thema mit. Also ein ganz großes Gaming-Thema mit zwei Spielen auch. Weil bei mir ist der Nintendo Switch-Hype, der Switch 2-Hype real.
Du hast gleich eine gekriegt zum Start.
Vor einem Monat rausgekommen ist. Ja, ich habe gleich eine gekriegt zum Start. Was ja auch so eine absurde Situation war, von wegen, dass es bei den Vorbestellungen Probleme gab. Und dann konnte man einfach, also ich konnte einfach in den Planetennamiken reinlatschen und da standen welche hinterm Tresen. Habe ich auch erst gedacht, okay, die sind bestimmt für Vorbesteller, Abholer stehen die da. Habe ich gefragt und die haben gesagt, nee, also die hier sind, die sind zum offenen Verkauf. Und ja, da habe ich mir halt einfach eine mitnehmen können. Und die, die vorbestellt haben, waren halt ein bisschen gearscht. Ja. Und da kam ja zum Start direkt das neue Mario Kart raus, Mario Kart World, was ja jetzt auch eine Open World hat mit Missionen, die so okay sind. Ich würde sagen, man hat sich da schnell dran satt gesehen, diese P-Switch-Missionen zu machen, was sich auch oft und schnell wiederholt. Und ja, die ganzen Strecken sind ja jetzt verbunden, was ja auch so ein bisschen umstritten ist. Ich finde es genau gut, dass es eben anders ist als Mario Kart 8 Deluxe, weil ich bin der Meinung, wer Mario Kart 8 Deluxe weiterspielen will, kann das ja auch machen. Deswegen braucht es nicht einen Nachfolger, der genauso ist, sondern man hat jetzt eben bewusst eine andere Geschmacksrichtung gesetzt, andere Fahrphysik so ein bisschen, andere Dinge, man kann viel mehr Stunts und Tricks zu machen und man kann jetzt so auf so Geländern und Grind Race so Tony Hawk mäßig grinden und Tricks machen und an der Wand Tricks machen und ja, es ist halt nochmal ein offeneres Gameplay, würde ich sagen. Und sie haben ja jetzt auch so einen K.O.-Modus reingebracht, also man hat eine lange Strecke, die sich über die ganze Map schlängelt und man hat halt immer wieder solche Checkpoints. Und da schalten halt immer die letzten vier Scheiben aus. Und das bringt schon sehr viel Dynamik, dramatische Szenen und Betrug noch mit rein ins Game, was sehr viel Spaß macht. Und es ist auch ein bisschen verrückt, was sie so als Figuren ausgewählt haben. Also es ist jetzt nicht mehr so wie bei Mario Kart 8, dass man so Crossover-Charaktere hat. Also es bleibt halt sehr im Mario-Universum. Aber es sind halt auch alle möglichen Mario-Gegner. Zum Beispiel dieser Cheep-Cheep-Fisch ist dabei oder dieser Krabbenläufer aus dem allerersten Mario Bros. Spiel. Und
Wild.
Diese kleine Geister und alle möglichen. Der Palmer aus Mario, wie hieß denn der? Sunshine, also alle möglichen Side-Charaktere, die Biene aus Mario 3D-Land, alles Mögliche ist da drin. Und lustige Figuren. Und die Hauptfiguren haben eben jetzt auch noch, können so Kostüme, kann man da freischalten, mit verschiedenen Aussehen. Manche haben da mehr, andere leider weniger nur. Zum Beispiel Waluigi hat so ein abgefahrenes Vampir-Kostüm, was, glaube ich, auch sehr gerne genommen wird. Und dann, die Kuh gibt's auch. Die Kuh, die auf der Kumu-Weide unterwegs ist. Die kann man jetzt fahren. Also es ist, ist sehr wild. Und mir macht sehr viel, Spaß. Genau. Und das andere Game, was jetzt diese Woche rausgekommen ist, ist ja Donkey Kong. Was so ein bisschen auf der Philosophie aufbaut von Super Mario Odyssey, was 3D-Games angeht, und das Ganze aber mit so einer Sandbox, man kann alles kaputt schlagen und sich rein meinen Minecraft-Mechanik erweitert. Mhm. Und das macht auch sehr viel mehr Spaß, als ich gedacht hatte, weil ich hatte erst gedacht, ja, das ist dann halt bloß so ein Spiel, wo die Hauptmechanik darauf basiert, dass man alles kaputt kloppt und naja, was hat das darüber hinaus noch zu bieten? Aber es macht schon vieles richtig. Also das Movement, die Bewegungen von Donkey Kong, das fühlt sich sehr flüssig an. Man kann halt überall hochklettern, man kann sich überall durchbohren, durchboxen. Und was noch das Abgefahrenste ist, das ist das erste Nintendo-Spiel, also das erste große Haupt-Nintendo-Spiel mit einem Skilltree. Das hat nicht mal die Open World Zeldas hatten das. Stimmt. Man kann wirklich dann verschiedene Skills freischalten, verschiedene neue Bewegungen. Man hat zum Beispiel so ein Radar, wenn man auf den Boden klopft, kann man in einem gewissen Umkreis sehen, wo irgendwas versteckt ist, so Bananen oder so Fossilien und so. Und den kann man eben den Radius zum Beispiel erweitern. Und man kann auch noch ganz andere neue Bewegungen freischalten. Zum Beispiel, dass man sich mit so einem Brocken so eine Art Doppelsprung freischalten kann. Und das, ich finde es immer noch sehr überraschend, dass sie ausgerechnet in dem Donkey Kong-Spiel jetzt anfangen mal mit einem Skilltree. Also, und eben, dass die Bananen, man sammelt eben 5 Bananen und kriegt einen Skillpunkt zum Ausgeben. Das heißt, diese Sammelobjekte haben auch ein bisschen mehr Gewicht als zum Beispiel in Mario Odyssey noch. Da hat man zwar die Monde gesammelt, aber gut, man hat die Monde gesammelt, um halt alle Monde zu sammeln, um die Prozentanzeige voll zu machen. Aber sehr viel mehr haben die nicht gemacht. Aber haben sie sich noch ein bisschen was einfallen lassen, dass die Sammelobjekte auch einen Wert haben im Spiel? Mhm. Genau. Mir macht das sehr viel Spaß. Hat auch viel Donkey Kong Nostalgie irgendwie drin. Nostalgie-Level, Nostalgie-Musik. Ja, das kann, glaube ich, viele abholen.
Upgrade hat sich also gelohnt für dich von Switch 1 auf 2.
Genau.
Sehr schön. So soll es sein. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, habe ich schon Dropout-Formate hier in meinen Picks gehabt. Letztes oder vorletztes Mal, ich weiß nicht mehr genau. Dropout TV, der quasi Streaming-Service, den die Mitarbeitenden selbst gekauft haben, um das zu machen, worauf sie Bock haben, nämlich coole, diverse Comedy in unterschiedlichsten Formaten. Und gerade gucke ich mit großer Begeisterung was ein Popkultur-Quiz-Format ist, wenn man so will. Es werden immer vom Host, also es gibt drei Mitratende, und es werden immer vom Host so Statements zu einem Popkultur-Franchise vorgelesen. Ich sag mal so zwischen 1 und 3 Sätze. Und die Ratenden müssen dann rausfinden, was an diesem Statement nicht gestimmt hat, müssen sich reinbuzzern und dann ihren Satz immer starten mit actually, sonst gibt es den Punkt später nicht, und quasi korrigieren. Und das ist sehr, also für alle, die so 2, 3 Nerd-Franchises haben, in denen sie sich gerne bewegen, macht das, glaube ich, großen Spaß. Es gibt eben immer diese allgemeinen Fragen, die so ablaufen, wie ich jetzt erzählt habe. Und dann gibt es noch in jeder Folge 3 Shiny Questions. Shiny Questions sind wie Shiny Pokémon, ein bisschen seltener und sehen ein bisschen anders aus, aber machen auch nichts anderes als einen Punkt am Ende. Und da passiert dann unterschiedlichste Arten von Spielen. Da gab es auch schon mal sowas hier wie Wendeltreppe ins Nichts. Also es wurden Reviews vorgelesen und sie sollten den Film sagen. Oder es werden irgendwelche Monsternamen gesagt und man muss die zeichnen. Oder man muss Taglines Filmen sortieren. Oder man muss von 20 Elfen in der Filmgeschichte die Namen kennen oder so. Und wer dann am meisten hat, kriegt den Punkt. Es geht um alles von Büchern über Videospiele, über Serien, Filme, Comics. Es gab auch schon mehrere Steven Universe-Fragen. Also es ist wirklich ein bunter Strauß der Nerdkultur. Und wenn man sich so grob der Nerdkultur in irgendeiner Art und Weise zuordnen würde, fühlt man sich da sehr schnell zu Hause. Es sind auch immer knappe Folgen, 25 Minuten. Und noch mein Lieblingsmechanismus ist, die wussten schon, das gucken halt auch Nerds. Und die werden sich melden und sagen, actually, es war nicht nur die eine Sache falsch, die ihr wolltet, dass sie falsch ist, sondern ich habe noch folgenden Lore-Fehler in deinen Aussagen gefunden. Und das haben sie einfach als Mechanismus mit eingebaut. Das heißt, in jeder Folge gibt es immer, also man soll die immer anskieten oder ihnen auf dem Discord schreiben und sagen, was man selber für Fehler gefunden hat und kriegt dann dafür vom Host auch als Zuschauer Punkte in so einer Sendung. Finde ich ganz, ganz charmant, dass man das quasi schon vorher gesehen und als Mechanismus mit eingebaut hat. Macht mir Spaß. Ein weiterer Grund, sich ein Dropout-TV-Abo zu holen.
Dann mein letzter Pick von mir. Ich bin jetzt mit Death Stranding durch und dann brauchte ich so ein bisschen was zum Runterkommen, was mich jetzt so ein bisschen weiter begleitet.
Und ein Palette-Cleanser.
Palette-Cleanser. Und dann habe ich, weil es ja auch schon in der Launch empfohlen wurde, mir vorgestern Claire Obscure Expedition 33 installiert und angefangen. Und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil, also wie ich auch schon in der Lunch gesagt habe, wenn man von Death Stranding kommt, sieht das halt schon sehr mittelmäßig aus. Es ist ein schönes Spiel, aber es ist halt nicht Death Stranding 2 von der Grafik her, ne? Das kann niemand bestreiten. Ich habe mich aber ganz gut reingefunden, besonders weil das Writing da sehr schön ist. Also es ist eine sehr emotionale Geschichte, es geht sehr viel um Tod, also es sterben überraschend viele Charaktere sehr schnell und sehr häufig. Und das ist auch so ein bisschen das Hauptthema, ist der Tod. Und ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Aber das wird immer so ein bisschen aufgewoben mit so ein bisschen Witz und so ein paar Gags und so ein witty Banter, würde man sagen, zwischen den Charakteren. Das Spiel nimmt sich nicht allzu ernst. Es gibt sehr viel Comic Relief. Und das Kampfsystem finde ich auch sehr angenehm. Es ist eigentlich rundenbasiert, aber es kommt auch sehr viel auf Reaktion an, also so blocken und zu parieren oder wenn man wirklich die Moves perfekt ausführen möchte, da gibt es halt so immer so Quicktime-Events und das hat gar nicht so viel mit, man muss wissen, wann man reagieren muss zu tun, sondern es kommt so ein bisschen aufs Rhythmusgefühl an, weil es gibt sehr enge Fenster, in denen man zum Beispiel parieren kann und das weiß man natürlich am Anfang nicht und das wird einem auch nicht angezeigt, sondern man muss halt so 4-5 Mal gegen den gleichen Gegnertypus gekämpft haben, bevor man verstanden hat, okay, jetzt muss ich dem Rhythmus die Blocktaste drücken, damit ich auch wirklich alle Schläge abblocke und den Gegenangriff starten kann. Und das führt dazu, dass man gar nicht mehr so viel nachdenkt beim Kämpfen, sondern so sich so durchbewegt und so wirklich so wie so ein kleines Musikstück komponiert hat, wo man sagt, mach den Move und dann kann ich mit dem Charakter darauf aufbauen und dann hat der Charakter den Buff aus dem letzten Move heraus und dann macht der den Angriff und dann pariere ich den und kann einen Gegenangriff machen. Also man kommt so wirklich schön in so ein Flow-State. Ich finde die Welt sehr charmant, das hat so ein bisschen was alles immer so mit Farben und Malen und Pinseln zu tun es ist so ein bisschen halt so, die Creature Designs hat so ein bisschen was von so Ellenringen oder so, aber es ist nicht ganz alles in Matsch eingepackt, sondern es ist schon ein bisschen Farbe drin und damit habe ich relativ viel Spaß, also ist wie gesagt jetzt so meine Rampe runter von Death Stranding, aber kann ich auch durchaus empfehlen, wenn man, sag ich mal, JRPGs bisher auch noch nicht so gespielt hat, so wie ich, also wenn man da nicht so reingefunden hat. Ich glaube, das ist so eine gute Mischung zwischen so einem Actionspiel westlicher Natur mit JRPG-Elementen, so dass es für, sag ich mal, Laien auch zugänglich ist.
Kannst du für Laien wie mich auch noch mal kurz erklären, was JRPG ist?
Weißt du, was RPG ist?
Rollenspiel.
Und J steht dann für?
Ja, Jung.
Japanische Rollenspiel-Games.
Und was unterscheidet die von nicht-japanischen?
Naja, in einem normalen RPG, das ist sowas wie Skyrim. Da hast du einen Charakter und dann hast du deine Klasse und dann läufst du rum, so D&D-mäßig.
So wie Baldur's Gate.
Genau, Baldur's Gate.
Ja?
Und JRPGs sind viel mehr, dass es darum geht, dass du eine Crew hast und dann hat man so rundenbasierte Kämpfe, aber wo man die Charaktere nicht bewegt, sondern sowas wie Pokémon. Pokémon könnte man im weitesten Sinne auch als ein JRPG Weil man steht sich immer gegenüber und dann hat man so, ist jeder abwechselnd dran, aber du läufst nicht auf so einer Map rum und positionierst dich. Und es ist halt wesentlich dramatischer von der Geschichte her. Okay. Also würde das sagen, das klassischste Beispiel dafür ist halt Final Fantasy. Das ist so, wir sagen, so die Ursuppe von JRPGs.
Darum geht es auch sehr oft bei Actually.
Ja, natürlich.
Sehr schön. Dann waren das die Kulturpicks. Und statt klassischen Podcast-Grüßen, die an dieser Stelle kommen würden, haben wir uns überlegt, weil wir auch schon so viel angeteased haben in der Superman-Besprechung, machen wir eine kleine Podcast-Schau über Superman-Besprechungen, die wir euch natürlich auch alle in die Shownotes packen, damit ihr noch andere Meinungen zu diesem Film hören könnt als nur unsere.
Nee, davon war ich nicht informiert.
Und da würde ich jetzt mal, also auf jeden Fall in der Second Unit beim lieben Christian Steiner, gibt es sowohl einen kurzen, direkt aus dem Film kommenden, spoilerfreien Cast, den man so vorm Film hören kann, und dann eine große Besprechung zusammen mit Patrick aus der filmischen Begegnung und Lara, Freundin des Hauses hier vom Polycast. Und Lara hat auch im Polycast eine Episode zu Superman. Also da könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Und Erik, du hast noch zwei Sachen?
Ja, die Serien-Junkies haben auch noch die Folge über Superman gemacht. Die ist auch relativ gleich nach Release. Und dann gibt's noch, das ist ein bisschen deeperer Cut, den X-Ray Vision Podcast. Der ist von Jason Concepcion gemacht, der bisher zum Beispiel immer beim den hier nicht Severance, sondern Foundation, die Official Podcast moderiert hat. Mhm. Den gibt es ja nicht mehr. Und in dem Zuge habe ich dann festgestellt, dass er auch so einen kleinen Privatschnack-Podcast macht, wo er jetzt auch weiterhin Foundation Staffel 3 Folgen bespricht, aber halt nicht mehr als Official Podcast, sondern als Privat, ich sag meine Meinung Podcast. Und der hat halt so verschiedene Formate und da gibt es auch so ein Roundtable-Format, wo er sich mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt hat, auch zum Beispiel mit der Joelle Monique, die bei Fake Doctors Real Friends immer mit dabei war. Und die haben, weil es ist ja eine iHeart-Produktion und da ist sie auch als Redakteurin mit dabei und sie haben da auch über Superman aus allen möglichen Perspektiven gesprochen. Genau.
Sehr schön. Und es gibt sicher noch ganz viel anderes, wenn ihr einfach mal in Feed, die Podcast-Suchmaschine eures Vertrauens, Superman und James Gunn eingebt, um auch wirklich bei den Podcasts zu diesem Superman-Film zu landen, werdet ihr auch noch ganz viele andere finden, die über diesen Film gesprochen haben.
Erik, du hattest das Thema eingebracht. Willst du uns erzählen, was wir das nächste Mal besprechen?
Ja, das nächste Mal wird es wieder Sci-Fi geben, eine Sci-Fi-Serie. Und zwar, wir besprechen die aktuell angelaufene Staffel von Strange New Worlds von Star Trek. Die dritte Staffel, die da jetzt gerade angelaufen ist mit, ich glaube, 2 Folgen. Und ja, da wollen wir dann mal einen Blick drauf werfen, weil das ist ja auch eine Serie, die hatten wir noch nicht thematisiert. Und wir sind jetzt in der dritten Staffel von 5, die da kommen sollen. Ist also ein guter Mittelpunkt, da mal ein erstes Fazit drüber zu ziehen, würde ich sagen.
Yes. Habe ich Bock drauf.
Ich auch.
Hört ihr dann quasi im September auf diesem Kanal, wenn die Serie abgelaufen ist, beziehungsweise die Staffel. Und bis dahin.
Wir hatten ja vorher die Podcast-Show und jetzt sage ich Podcast-Ciao.
Sehr schön. Ich habe mir gar nichts Kluges überlegt. Jetzt wollte ich irgendeinen Gag mit Super oder Krypto oder sowas machen, aber mir fällt nichts ein. Ich bin so eine schlechte Tschüss-Sagerin.
Krypto oder Super-Tschüss?
Zwei Super-Nasen tanken Krypto.
Erik?
Ja, ich würde sagen, bis dahin schickt uns eure Audiokommentare Kommentare, was wir zu Superman gesagt haben. Wie fandet ihr den Film? Schickt uns vielleicht auch schon mal vorausschauend, wie ihr Strange New Worlds so bisher fandet und wie ihr die dritte Staffel findet. Und dann, ja, würde ich sagen, habt einen schönen Sommer und wir hören uns im September wieder.
Tschüssi.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
3, 2, 1. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday in der Hose, happy birthday to you.
Wir haben dir noch gar nicht zum Geburtstag gratuliert. Alles Gute nachträglich.
Jo, danke.
Hast du was Schönes gemacht an deinem Geburtstag?
Nicht viel. Ich hatte eine mündliche Prüfung.
An deinem Geburtstag? Oh nee, ja. Ne? Das ist ja... Warte, Christopher, was ist immer noch nicht drauf? Ja. Entschuldigung, Christopher ist gerade die Blobschutzkugel an seinem Headset auf den Teller mit dem Strudel gefallen.
Wie heißt das? Rebecca, wie heißt das Teil?
Blobschutz? Blobschutz? Diese Kugel halt, die immer abfällt. Ihr wisst schon, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine.
Der Blobschutz. Weil so viele
der
Blob-Laute.
Der Blipschutz.
Das ist bei Marvel.
So, Entschuldigung, Erik. Also du hattest eine mündliche Prüfung.
Ja.
In was?
Lief so, okay. Ja, Projektmanagement. Ich frage mich, warum der immer noch Unsaved Project sagt. Irgendwas ist da doch auch wieder schief.
Bei deinem Reaper?
Ja.
Und du hast das Projekt gesaved?
Ja.
I don't know.
Ich ignoriere es jetzt einfach.
Ignoriere es. Wir haben ja sonst auch die Aufnahme.
Man muss auch gar nicht speichern, damit die Aufnahme gespeichert wird.
Und wie finde ich sie dann wieder, wenn alles abstürzt und das Projekt nicht mehr da ist, wenn ich wieder aufmache?
Naja, im Media-Folder. Es gibt halt einen Reaper-Folder, wo alle Aufnahmen abgespeichert werden, wenn man sie nicht gespeichert hat.
Reaper-Tipps für Menschen, die die Outtakes hören.
Reaper-Tipps für die erste Minute, in der ich Reaper benutze.
Wir essen gerade Reste-Strudel.
Oho, ein Strudel.
Der ein bisschen misslungen ist. Es gab auf dem Wochenmarkt Erdbeeren für 2 Euro für 2 Schalen.
Ja.
Und wir dachten, wir machen mal wieder so richtig schönes S-ASMR, aber nur in den Outtakes.
S-ASMR?
Ja, also S im Sinne von Essen.
Ah.
Ja, ich wollte gerade fragen, welchen Strudel es gibt, aber... Dann ist ja klar, Erdbeerstrudel.
Erdbeerstrudel mit Filoteigblättern, die noch übrig waren und schon viel zu trocken waren, um sie noch zu wickeln. Und naja, wie das immer so ist bei Strudel, die Unterseite ist gar nicht hart geworden. Das heißt, ich habe jetzt nur die krosse Oberseite und die Erdbeeren versucht zu servieren. Also es ist ein absoluter Mess auf dem Teller. Aber ein bisschen was zum Knuspern haben wir für die fröhlichen ASMR-Ohren der Hörenden.
Warum? Haben die nur 2 Euro gekostet? Was war falsch mit denen?
Es war einfach, der Markt war kurz vor zu. Ah. Ich gehe ja immer sehr spät, aus Spätaufstehgründen. Dann sind immer alle Familien mit Kindern, die früh aufstehen, schon durch. Und die sind kurz vor Abbau und dann kriegt man immer so Angebote. Immer
noch die Schälchen mit den Erdbeeren, die Kinder vorab geleckt haben.
Genau, du sagst es. Also Tipp, Lifehack, spät auf dem Wochenmarkt gehen.
Ich glaube, das ist kein Lifehack. Was gibt's bei dir, Erik?
Hast du ein Getränk der Episode?
Nur Kaffee erstmal. Kaffee und Wasser.
Kaffee und Wasser. Kaffee schwarz oder Kaffee weiß?
Ja, Kaffee schwarz.
Kaffee schwarz.
Heiß oder kalt? Also auf Eis oder normal?
Italienischer
normal.
Kaffee, also Espresso, ja. Mhm.
Ich trinke nur Sprudelwasser.
Ich habe noch ein Getränk. Das unproblematischste Getränk Deutschlands.
Aha.
Das ist nämlich von der Firma Effekt. Wir wissen ja, der Chef von Effekt, das ist ein Mensch mit sehr guten Ansichten.
Und problematischer ist nur Gönnergy. Obwohl, wahrscheinlich ist es wirklich unproblematisch.
Ich weiß nicht, ob Monte die Werteunion unterstützt hat. Auf jeden Fall, der Typ von Effekt auf jeden Fall. Und dann ist es auch noch Geschmacksrichtung Gazos, also Israel.
Gazos?
Ja.
Was ist das?
Das ist so eine israelische Limonade, die dort verkauft wird.
Habe ich noch nie gehört.
Das wundert mich, du warst immer in
Israel. Da hat sich hier wieder jemand irgendwas ausgedacht wahrscheinlich.
Ich habe einen ganzen Deutschlandfunk-Reportage darüber gehört.
Mensch.
Gazos.
Türkisch.
Türkisch,
ist ja. Ein türkisches Erfrischungsgetränk.
Das sind hier diese antizionistischen Informationen.
Das ist türkisch. Das hat nichts mit Israel zu tun.
Dann habe ich das mir falsch abgespeichert.
Da hast du wohl einen falschen Deutschlandfunk-Kulturbeitrag. Aber Hauptsache erstmal begründen mit, ich habe einen Deutschlandfunk-Kulturbeitrag gehört.
Auf jeden Fall.
Ja, die Dose sieht auch so ähnlich aus wie die Gazos-Dose.
Ja, von
Uludag.
Uludag, spricht man das so aus?
Ich habe keine Ahnung.
Ich werde mich jetzt hier nicht noch weiter blamieren, das weißt du.
Du schneidest ja, du kannst entscheiden, was du
Nein. Ich dachte immer, das wäre aus Israel, aber vielleicht liegt ja alles so nah beieinander, ist ja alles Levante, also von dem her. Lirum Larum.
Oh, das ist jetzt schon der Knack.
Ich glaube, das war schon der Knack, ja.
Nee, der kommt noch. Klingt wie so ein Horrorfilm.
Du hast quasi den Zisch schon mal vorweggenommen und den Knack dann ans Mikro gehalten. Oh Gott. Muss ich jetzt leiden, die nächsten 2 Stunden mit dem Geruch dieses Zimmers?
Ich weiß nicht. Also ich finde, es ist spannend.
Er grinst so richtig hart gerade. Oh. Er grinst so richtig
das ist
hart.
Mal, das ist
möchte
mal,
ich riechen, was
das
denkst du?
Das ist einer der Energy-Drinks, einer der meisten Energy-Drinks.
Okay, dann möchte ich es nicht riechen. Es riecht nur nach Red Bull, richtig?
Nee, Red Bull riecht anders.
Das ist ja widerlichst. Oh Gott, nee, das will ich auch gar nicht probieren, ganz im Ernst. Das hat halt diesen Energy-Duft,
nein,
aber
hat kein
zusätzlich so eine süßliche Note.
Also erstens, es riecht nicht nach Energy und zweitens, es riecht nach dem Stiel vom Bum-Bum-Eis.
Ja, sehr gute Beschreibung, genau so riecht es. Kaugummi, Kaugummi-Geschmack ist es.
Ja,
aber den Bum-Bum-Stiel, nachdem man den schon die ganze Zeit in der Hand hatte und der so aufgeweicht ist.
Ja.
Oder?
Könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen gibt, die ihr Leben lang nicht wussten, dass der Stiel vom Bum-Bum-Eis ein Kaugummi ist? Es ist mir ein Rätsel, der ist doch immer weich geworden und man konnte damit nichts mehr machen, außer ihn in den Mund stecken.
Nee, ich stecke mir halt ja nicht alles in den Mund, womit ich nichts mehr anzufangen habe.
Aber das ist halt so weich geworden, dass man wusste, es muss was zu essen sein.
Ja, Streuen will auch weich, esse ich auch nicht.
Fand die Bum-Bum-Kaugummi-Ess-Experience ja immer so ein bisschen komisch dann. Weil man nimmt das Ding in den Mund und die eine Hälfte ist warm und total weich und knetig und die andere Hälfte ist kalt und hart und ja, nicht knetig.
Ich habe das Eis auch nie so, ich war ja immer Team Ed von Schleck oder wie Fans dieses Podcast sagen,
EDV-Schleck.
Ich hab immer, also mein Bruder hat Bum Bum und ich habe Ed von Schleck gegessen.
Ich war ja immer Nuki-Nuss.
Nuki?
Nuki-Nuss. Kennst du das nicht?
Soll ich das als neuen Spitznamen für dich einführen?
Nein, das ist.
Du hast gerade so gesagt, ich war ja immer Nuki-Nuss.
Ja, Mensch, das ist ein sprachliche.
Das ist Christophers Superheldenname, falls ihr es noch nicht
wisst. Nuki-Nuss. Ja, ich knack die harten Nüsse.
Wann kommt endlich Nuki-Nuss, um uns zu retten?
Mein Hund, Ed von Schleck.
Ja, nee, ich war bei dem Rausschieb-Eis immer eher bei diesem Smarties-Eis.
Ah,
war
ja.
Das Smarties oder M&M's?
Nee,
eins
Smarties,
von beiden war das.
Smarties.
Ja. Mit den Smarties im Stiel, die sich dann mit dem runtergeschmolzenen Eis immer vermischt haben.
Stimmt, das gab es auch noch. Calippo gab es natürlich noch.
Schau mal, hier gibt es nämlich auch Tel Aviv-Style Gazos. Das meine ich. Das ist nämlich gar nichts aus der Dose, sondern das ist so eine Kräuterlimonade.
Okay, aber es ist nicht das, was du, also das hier
aber
ist
es heißt
nicht
auch Gazos,
orientiert an dem
das,
israelischen,
das ist,
sondern
das
an
ist
dem
halt,
türkischen.
Das ist halt wie alles, dass man sich da streitet, wo es jetzt herkommt. Die Griechen werden bestimmt auch behaupten, sie haben es erfunden.
Ja, wichtig sind noch Ägypten.
Ja.
Damit du die Runde da komplett kriegst.
Syrien,
am östlichen Mittelmeer.
Ja, die Levante halt.
Die Levante.
Ich finde, sollte sozialistische Einheitsstadt Levante sein. Von Marokko.
Ägypten. Ich will Ägypten anfangen. Marokko darf allein.
Von Tel Aviv bis
nach. Nee, von Ägypten.
Von Kairo bis nach.
Bis.
Ankara.
Ja, oder du willst Griechenland noch mit reinnehmen. Kommt drauf an, da musst du noch ein Stückchen weiter. Pleite. Aber die Griechen und die Türken werden sich auch sehr freuen, wenn du sie in einen sozialistischen Einheitsstaat packen willst.
Ja, da wird mir doch nicht gefragt. Da kommt erstmal die Diktatur des Proletariats und dann ist der Schluss mit lustig.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man merkt schon wieder, ein Tag Hitze und es wird schon wieder ein bisschen Gaga hier in den Köpfen.
So bin ich immer. Das muss ich gar nicht auf die Hitze schieben.
Ja, sagt denn mal noch, ob es vom Geräuschpegel her okay ist oder
wieso?
Ob sehr die Flügel heute zu laut sind.
Welche Flügel?
Draußen, weil ich habe das Fenster noch auf.
Was hast du draußen? Flüge oder Flügel?
Die Vögel.
Ach, die Vögel. Ich dachte,
die fliegen aber auch.
Und dann wird da gepflügt.
Also erstens höre ich gerade nichts und selbst wenn, finde ich das komplett unproblematisch. Wenn es dir das Podcasten leichter macht, dann werden die Hörenden damit leben, ab und zu mal ein Zwitschern zu hören.
Ja.
Weil wir haben ja heute wieder 30 Grad, nachdem wir das jetzt 2 Wochen nicht hatten, oder?
Also wird wieder ordentlich einer gezwitschert.
Da könnt ihr euch jetzt vielleicht schon ableiten, wann wir aufnehmen. Die Lounge weiß eh Bescheid.
Der Lounge weiß.
Nee, die Lounge. Ach so. Die Lounge, Leerzeichen, Schweiß. Weiß eh Bescheid.
Ich habe Lohnschweiß.
Aber es ist doch Sonntag.
Harte Arbeit? Oh nee, das ist Lohnschweiß.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh. Ja, wenn ihr geheimes Wissen wissen wollt über unsere Aufnahmen, dann müsst ihr in die Lounge kommen.
Da erzählen wir, wann klar die nächste Aufnahme ist, bis wann ihr noch Audiokommentare schicken könnt.
Jetzt ist zu spät für Superman. Jetzt ist zu spät.
Ja.
Also wenn ihr das hört, habt ihr ja schon die Episode zu Superman gehört, dann könnt ihr zwar keine Audiokommentare mehr zu dieser Episode schicken, aber ihr dürft noch einen rantenden Audiokommentar über unsere Episode schicken, den wir in der nächsten Episode dann ausspielen.
Oh. Wir müssen die 50 vollkriegen bis zu 100.
Die 50 was?
Mitglieder in der Lounge.
Ach so. Ich dachte Audiokommentare.
Das auch.
Das schaffen wir nur im Jahresrückblick. Wohl 50 hatten wir noch nie. Das wäre mal ein Ziel. Dieses Jahr 50 Audiokommentare. Nee, also 50 Leute. Doch,
da müssen wir 3 Teile machen.
Nee. Es muss organisch sein.
Ja, das ist ja organisch.
Nein.
Es kommt, wir was sind kommt jedes Jahr organisch gewachsen.
Ja. Dann werden wir dieses Jahr nicht aufhören damit.
Man weiß es nicht. Dieses Jahr senden wir ja wieder regelmäßiger. Vielleicht denken sich die Leute dann, ach, da habe ich ja im Laufe des Jahres schon einen Audiokommentar geschickt, da brauche ich ja keinen mehr zur Abschlussgala. Nee,
das ist dann betriebliche Übung.
Nee, ich habe auch erst wieder von Daniela, liebe Grüße, hat uns neulich auf Insta auch wieder vertaggt, dass sie eigentlich bei jedem Film im Jahr immer nur denkt, ist das Kultpass-Material? Und gerade 3 für dieses Jahr auf der Liste hat. Daniela, falls du das hörst, ich würde immer dazu neigen, den 2025er Film zu wählen, wenn du mehrere zur Auswahl hast. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, was ihr Film sein könnte, den sie gerade in der Auswahl hat von 2025. Wenn man Daniela so kennt.
Halbes Jahr.
Ja, und ich war neulich im Kino, also beim Filmquiz im Kino, und da haben sie, keine Ahnung, 20 Trailer gezeigt in den Pausen. Und uns fiel auf, die Oscar-Season geht jetzt los nach der Sommerpause. Also es kommen jetzt die ganzen Filme so langsam, die gerne für die Oscars nominiert werden wollen.
Brad Pitt, The Movie.
Nee, der war ja schon.
Aber der wird auch für die Oscars nominiert.
Nee, bitte nicht.
Natürlich, wirklich, natürlich.
Nee, doch nicht für einen Formel-1-Film. Entschuldigung, Max Snyder.
Wieso nicht?
Ja, für Effekte und Sounddesign wird er.
Ja, aber nicht der Schauspieler.
Doch, das wird Brad Pitts Oscar.
Nee, bitte, wirklich
nicht. Hat er schon einen?
Nein, wofür?
Ja, weil, was weiß ich, für Ocean's 11. Deswegen wird es ja Zeit.
Was ich sagen wollte ist, es kam dort ein Trailer mit einem Film, der ist, als hätte ich den besetzt. Also der Cast ist, muah. Ich hatte vorher noch nicht davon gehört, Steve hatte natürlich schon davon gehört, Grüße. Ein Remake von diesem Rosenkrieg-Film, wo halt so ein Ehepaar sich scheiden lässt. Da gab es irgendwann mal einen sehr bekannten, jetzt werden wieder alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Becky, warum
wer
weißt du
denn
nicht?
Wer ist denn dabei? Dann sag
ich dir. Genau, also das Paar sind Benedict Cumberbatch und Olivia Colman, die sich scheiden lassen. Und es sind halt die ganzen Nebenrollen sind auch krass coole Leute. Also Kate McKinnon ist dabei. Wie heißt die? Allison Jenny ist dabei.
The Roses.
Genau, The Roses heißt der Film jetzt. Hier, Shruti Gatwa ist dabei. Also großes Wiedersehen von die haben doch schon irgendwas zusammengespielt, er und Olivia Colman. Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, das ist mein, also vom Trailer würde ich tippen, das wird der Film, den ich hypen werde für die Oscars dieses Jahr.
Schauen ja, aber wir mal. Am Ende ist es doch eh wieder so, dass die meisten Filme, ja, die dann wirklich für die Oscars gepickt werden, erst kurz davor rauskommen oder bei uns erst danach rauskommen, wie immer.
Ja, aber Herbst ist ja klassische Oscar-Season.
Ja, aber Erik hat schon recht. In Deutschland gibt es ja auch immer 2, 3, 4 Oscar-Filme, ja, die dann erst nach den Oscars kommen.
Was interessiert mich denn Deutschland?
Genau. Auf jeden Fall habe ich sehr gelacht beim Trailer. Wir haben auch viele schlechte Trailer gesehen an dem Tag, aber bei dem, ich saß da so, Christiane war auch da, Christiane war mit beim Filmquiz und saß neben mir und musste sich angucken, wie ich so der Leonardo DiCaprio auf der Couch war, der immer hinzeigte und sagte, Shruti Gatwa, Kate McKinnon, Olivia Colman, es ist, als hätte ich den Film gecastet. Ja, mal schauen.
Die Kamera bei 2025 noch in einem Film zu casten, ist echt.
Ja, warum denn Retro nicht? Hallo? Hier bitte, also.
Wollen wir mal schauen, was so wird.
Was wird?
Was wird?
Das fragt immer zu oft.
Was wird?
Was wird?
Was wird?
Was wird?
Vielleicht machen wir mal eine ganze Episode nur mit dem Wortkombi was wird, in der wir alle unsere Emotionen für den besprochenen Film unterbringen müssen.
Die Dada-Folge.
Also, falls wir mal irgendwann wieder bei einem Pottwichteln mitmachen und jemand uns wichtelt, der keine Ahnung von Filmen und Serien hat, das könnte eine Idee sein, die ihr dann umsetzen könnt.
Oder es ist, wir werden Esse und Teddy zugewichtelt, die machen ja auch immer solche Konzeptfolgen zwischendrin mal. Da wäre auch so eine Was-wird-Folge. Eine gute Konzeptfolge, die wir machen können.
Wir wissen ja, Stefan von Esel und Teddy hört vor allem die Outtakes von diesem Podcast hier. Deshalb, wir würden dir das schenken, Stefan. Also, wenn ihr möchtet, do it.
Erik, hatten wir eigentlich schon darüber geredet, ob du nächste Woche zu Rilkes und Henkes Geburtstagsfeier kommst?
Achso, da muss ich nochmal mit ihm schreiben. Also, tendenziell habe ich es vor, ja.
Übernachtest du dann bei uns? Wie war denn dein Plan da?
Oder bist du dann irgendwo? Wie gesagt, da muss ich nochmal mit ihm schreiben, wie das jetzt ist, ob es da. Er hatte eine Übernachtung in Aussicht gestellt, aber ich kann auch bei euch übernachten.
Weil er hat jetzt nämlich mich gefragt, ob ich wüsste, ob du kommst.
Na, wahrscheinlich, weil Erik sich nicht bei ihm gemeldet hat, ja, deswegen, und er deshalb nochmal den direkteren Draht anspitzen wollte.
Den Draht anspitzen?
Ja. Da schreibe ich ihm dann nochmal im Slack.
Ich bin nicht da. Ich bin ja leider nächsten Sonntag in Basel beim Finale der Fußball-EM.
Deutschland gegen Spanien.
England.
Nee,
Deutschland gegen Spanien ist
jetzt Halbfinale. Spanien ist ja schon jetzt unter der Woche.
Das war was gestern. Entschuldigung, wir nehmen am Tag nach der großen Parade von Ann-Kathrin Berger auf. Parade des Jahrhunderts.
Ja.
Das war so geil. Ja, und ich werde dabei sein beim Finale.
AKB-Festspiele.
Yes.
So, am Anfang?
Nee, wir müssen noch besprechen, was wir nächstes Mal besprechen.
Ich habe gestern noch ein Wort gelernt in einem der Fußballkanäle, dass das Spiel ganz, das war vorgestern schon,
beim
dass
England
das Spiel ganz schön krüsimüsi wäre.
Und das steht für Durcheinander?
Ja.
Ah, sehr gut, habe ich gut interpretiert. Mein Sprachgefühl hat mich nicht getäuscht.
Gerne Schweizer korrigiert die Aussprache.
Ach, das ist ein wirklicher Schweizer Begriff?
Ja.
Ah.
Habe ich extra gegoogelt dann.
Wild. Grüß dich, Müsli. Da muss ich mir von Olivier nächste Woche erzählen lassen.